aber er hat so eine Kamera in die Eichel vorne reingeschoben. Und es war so...
Was graust mich jetzt schon? Oh mein Gott.
Und ich erinnere, also auch so mit so Gleitgel und vorne dann so rein.
Ich hatte als 8-Jähriger eine problemlos enge Vorhaut und weil es damals vor 40 Jahren medizinische Meinung war, zum Schuleintritt müsse die Vorhaut beweglich sein, wurde sie mir halt abgeschnitten. Heute ist die Medizin zum Glück viel, viel weiter. Diesen Bullshit von wegen sauberer, hygienischer, man kann länger und so weiter, liest man ja immer wieder. Was mir an der ganzen Debatte fehlt, ist das Verständnis dafür, dass es hier um Kinder geht. Um Kinder, die schutzbedürftig sind und eben nicht die Projektionsfläche der Wünsche und Vorstellungen von Erwachsenen. Wenn diese Kinder mal volljährig sind und selbst davon überzeugt, dass eine Beschneidung eine so wahnsinnig tolle Idee sei, dann stehen ihnen ja alle Wege offen und das ist dann auch gut so. Aber nicht gut ist, ihnen diese Entscheidung und damit einen der sensibelsten Körperteile zu nehmen. Das kann nicht richtig sein.
Peniskult und Penisfetisch vor allem auch in kanakischen Communities. Dass ich war 3, 4 Jahre, 5 Jahre, ich glaube, das ging so weit, bis ich 7 war oder sowas. Dass ich dann zum Beispiel von meiner Tante aufgefordert wurde, meinen Penis zu zeigen. So, zeig doch mal, wie groß der geworden ist. Zeig doch mal, zeig doch mal. Und ich wollte einfach, ich wollte den nicht zeigen. Und es ging so weit, dass ich weggelaufen bin und die ist mir ehrlich gesagt hinterher gelaufen. Und hat mir dann die Hose ausgezogen. Und
so, was ist ein Pilz am Penis? Also wie kommt der, was ist das genau?
Genau, so in etwa. Also Käseschmiere.
Vorteile, nicht beschnitten zu sein, das ist jetzt eine Frage, die jetzt schwierig zu beantworten ist.
Ist halt einfach angenehmer für die Männer, wenn die eine Erektion bekommen, ist für die meistens angenehmer. So ist halt dann die Eichel nicht komplett frei.
Hier kommt ein kleiner Disclaimer. Diese Folge wurde aktualisiert. Wir haben nochmal Feedback bekommen aus dem Beschneidungsforum. Das ist eine Community, die sich für die Rechte von Männern und Menschen einsetzt, die Vorhaut verloren haben, ohne dass sie das wollten. Wir nehmen dieses Feedback sehr ernst. Wir möchten natürlich auch diese Perspektiven zu Wort kommen lassen. Deswegen haben wir auch den Hannes dabei, der nochmal seine Perspektive zu dem Ganzen beigetragen hat. Den habt ihr ganz am Anfang gehört. Außerdem haben wir noch einen ganz tollen Beitrag von Baran Dattle, der nochmal eine Geschichte darüber erzählt, was es denn für einen Peniskult und Penisfetisch gibt und auch diese exorbitante Beschneidungsfeier, die bei vielen Communities herrscht und dazu auch nochmal ein paar Gedanken teilt. Außerdem sind wir gerade für den Smart Hero Award nominiert. Da geht es um demokratisches Gestalten. Den Link schreibe ich euch in die Beschreibung, den gibt's auch bei uns auf Social Media. Bitte, bitte, bitte stimmt ab für uns, damit wir diesen Podcast genauso weiterführen können und immer wieder tollen Content und auch Folgen aktualisieren und verbessern können, brauchen wir auch eure finanzielle Unterstützung. Bitte, bitte gebt uns Geld auf Steady oder auf PayPal. Die Links findet ihr auch bei unserem Account. Danke, danke, danke für alles und schreibt uns gerne Nachrichten. Grüße an das Beschneidungsforum. Natürlich sind das nur die urologischen Personen, die wir haben und jeder wird eine andere Perspektive haben. Wir schreiben nochmal in die Beschreibung andere Personen, die vielleicht das Ganze kritischer betrachten und wünschen weiterhin viel Spaß bei der Folge von der Kanakischen Welle. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört eine weitere Folge der kanakischen Welle. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Wir reden über Genitalgesundheit, besonders mit Fokus auf Penis, also Menschen, die einen Penis haben. Meistens sind das Männer, aber nicht immer. Und wie immer gilt, wenn ihr uns zum allerersten Mal hört, wir sind der Nummer 1 Podcast in Deutschland zu dem Thema Identität in einem Einwanderungsland. Bitte macht einen Screenshot, teilt uns auf WhatsApp zum Beispiel, empfiehlt diese Folge jungen Müttern und Vätern, die drüber nachdenken, ob sie ihre Söhne beschneiden lassen wollen oder nicht. Und auf Facebook, Instagram und Twitter könnt ihr uns Nachrichten schreiben bei Kanakische Welle mit CK. Danke, danke, dass ihr reinhört. Und genau, Marcel ist auch hier.
Wir wollen aber auch dem ganzen Thema so ein bisschen die Ernsthaftigkeit wiederum nehmen. Also wir wollen das ganze Thema auflockern. Und dieses Tabu, was es in vielen Fällen auch noch ist, in vielen Fällen werden es auch in Sprachnachrichten hören, so ein bisschen auflösen. Denn ein Penis ist kein Tabu, Vorhaut ist kein Tabu, Beschneidung ist kein Tabu. Und deswegen wollen wir das Ganze auch ein bisschen aufmachen. Mein Name ist Marcel Nadim Abourakia, ich bin die weiße Hälfte der Kanakischen Welle und ich bin beschnitten.
Mein Name ist Marco Mohandwe, ich bin auch beschnitten. Und gemeinsam sind wir heute die
Kanakische Welle!
Komm und reite dich! Komm.
Genau, damit ihr ein bisschen Überblick bekommt, was euch heute jetzt alle erwartet. Wir haben mit diversen urologischen Mitarbeitenden gesprochen, Urologinnen, Urologen. Die werden auch nochmal ganz eindeutig medizinische Aussagen treffen für das heikle Thema Vorhaut oder Nicht-Vorhaut. Diese Frage wird definitiv beantwortet. Es wird komplex sein, aber die kriegt ihr. Aber bevor wir da jetzt so urteilen und sagen, was besser ist oder was nicht, wollen wir das Ganze nochmal aus unserer persönlichen Warte heraus besprechen und dann kulturell-religiös. Wir sind die Kanakische Welle, insofern geht es auch so um kanakisch markierte Menschen und wie die zu dem Thema Penisvorhaut und Penisse an sich stehen. Marcel, wie sieht's für dich aus? Du hast gerade schon dich geoutet als beschnitten. Was ist so deine Vorhaut-Penis-Story?
Meine Vorhaut-Penis-Story ist, dass ich so früh wie möglich, ich glaube mit 3 Monaten beschnitten wurde. Also mein Vater hat da keine Mühe gescheut. Mir wurde auch damals gesagt, ich habe einen der besten Ärzte Münchens anscheinend bekommen, der meinen Penis behandeln durfte. Und ich habe erst letztens zu meinen Eltern darüber geredet, weil ich mich gefragt habe, ja, was ist eigentlich die Begründung dazu? Warum bin ich eigentlich beschnitten? Weil meine Mutter ist ja Christin, mein Vater ist gebürtiger Moslem, aber nicht wirklich praktizierend. Mein Papa hat gesagt, ja, weil wir das halt so machen. Meine Mama hat gesagt, ich war eigentlich dagegen, dass du beschnitten wirst.
Warum wurde ich beschnitten?
Ja? Ich sag das, weil der Ahmed es wollte.
Ich weiß, dass er es wollte, aber warum? Ganz einfach. Aber habt ihr darüber geredet?
Ja, weil...
Erzähl mal, wie die Diskussion war.
Mir war es ja nicht recht, weil ich mir immer denke, kleine Babys, ist mit Schmerzen verbunden, muss man das ein Kind antun.
Und du kommst nicht aus dem Kulturkreis?
Ich komme nicht aus dem Kulturkreis, genau. Und deshalb war das für mich eigentlich nicht
aber
zwingend.
Aber wir haben es trotzdem machen lassen.
Ja, natürlich, weil dein Vater das wollte.
Weil du sagst Kultur, was ist die Kultur dahinter, in Palästina zumindest?
Das ist eine Tradition, dass die Jungs im Alter von 4 bis 6 spätestens, zumindest da, wo ich herkomme, spätestens in 2 Monaten werden die beschnitten.
Dann weißt du, okay, das ist a bit weird, weil es gibt kein richtiges Verhältnis zur Beschneidung, aber trotzdem sind mein Bruder und ich beschnitten. Und es war auch für meinen Vater zumindest nie eine Frage, ob wir jetzt beschnitten werden oder nicht. Er wusste, worauf es hinausläuft. Jetzt im Nachhinein, mit den Erfahrungen, die ich auch sexueller Natur gemacht habe, bin ich sehr, sehr froh, keine Vorhaut mehr zu haben und bin auch bekennender Beschneidungsfreund, wenn man das so sagen kann.
Aber das finde ich interessant. Also erstens, dass es schon ein Konfliktgespräch war zwischen euren Eltern. Dein Papa ist ja wahrscheinlich auch beschnitten. Wie war das für dich in der Kindheit? Also wir unterhalten uns ja auch öfters sowieso auch über Penisse manchmal. Und das war ja nicht immer so einfach, weil du schon rausgestochen bist bei den ganzen anderen deutschen Kids, die nochmal so eine Mütze drüber haben über den Penis.
Also ich habe jahrelang Fußball gespielt, wie du auch weißt. Und bei mir in der Mannschaft war ich, glaube, der einzige Junge, der beschnitten war. Und natürlich so, man ist so 13, 14, irgendwann fangen die Jungs auch an, so ohne Unterhose zu duschen nach dem Fußballtraining und nach dem Spiel. Man schaut dann schon so links, rechts, okay, warum haben die jetzt alle eine Vorhaut und ich nicht? Und dann, du schaust so und denkst, okay, es ist ein bisschen komisch. Und ich war einmal, also da war ich vielleicht 5 oder 6, da war ich mit meinem Vater, mit einem deutschen Onkel und seinem Sohn, also meinem deutschen Cousin, waren wir in so einem Wellnessbad oder sowas. Und dann war da so eine Gruppendusche und alle sind so duschen gegangen so. Und erstmal haben sie ja sowieso Deutsche nicht so mit so Schamigkeit, sondern die packen sich halt aus. Okay, cool. Und dann war man der so, I mean, it is what it is, da müssen wir uns halt auch auspacken. Und ich habe so geschaut und ich dachte mir so, okay, irgendwie komisch. Weil mit 5, 6 hinterfragst du ja nicht, wer ist jetzt Verwandter von dort und wer ist Verwandter von dort. Aber ich bin dann irgendwie so auf den Trichter gekommen. Komisch. Meine weißen deutschen Verwandten, die haben da noch so eine Vorhaut. Und ich fand das irgendwie, ich fand das richtig eklig früher. Also ich habe das gesehen und dann hast du ja auch immer diese Sprüche gehabt, so in der, also ich kannte die Sprüche zumindest in der Schule, die nicht beschnitten können, Mütze Glatze machen. Und ich habe halt nur Glatze. Deswegen war das so ein bisschen ein krudes Verhältnis zu Beschneidungen oder zu einer Vorhaut. Aber es hat sich eigentlich gelöst, weil ich das Gefühl bekommen habe, je älter man wurde, je cooler wurde es eigentlich, wenn man beschnitten ist. Also es hatte irgendwie so einen kulturellen Trendfaktor, fast schon beschnitten zu sein.
Aber hat es bei dir, weil wir waren ja, Marcel und ich waren letztens in einer Therme. Ich hatte Geburtstag, er hat mich überrascht, das war richtig cool. Und aber in der Therme musst du ja darfst du keine Textilien tragen, weil es gab Sauna und so alles. Und Marcel ist jetzt ein ansehnlicher Mensch. Trotzdem hat er manchmal so ein bisschen so, soll ich jetzt mein Handtuch weglegen? Und war so ganz lange, stand er so da, ja, ich komme gleich in den Whirlpool, ja. Und spielt das so mit rein, sozusagen, dass dein Penis anders aussieht als die anderen, dass du schon als Kind dich eher so unwohl gefühlt hast, dich da zu offenbaren?
Eine Vorhaut ist ja immer noch, also ist ja auch medizinisch oder auch biologisch so eine Art Schutz für die Eichel. Und ich glaube halt, wenn dieser Schutz dir genommen ist, entblößt es dich so ein bisschen. Ich glaube schon, dass es damit auch zusammenhängen kann. Jetzt hatte ich ja persönlich nie eine Vorhaut, das heißt, ich kann gar nicht diesen Vergleich aufstellen mit wie, was davor, wie ist es jetzt, sondern es ist schon so ein Wunderpunkt. Also es ist irgendwie so die entblößendste Stelle, die ich wahrscheinlich habe, weil man halt wirklich die Eichel sieht. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man das als Mensch ohne, also mit einer Vorhaut noch hat, dann ist man so ein bisschen versteckter und es ist nicht ganz so brachliegend, wie es vielleicht jetzt bei mir ist. Also
die Exposed, ja, ja, okay, so wie Nippel. Okay, das
ist drüber, ich so, keine gedacht. Ahnung, so wenn, als Mann, du hast ja nicht so viele Punkte, wo du jetzt so vulnerable irgendwie sein kannst. Kann das vielleicht dein Arschloch oder sowas?
Das stimmt vor allem halt, weil, also man sieht ja nun bei einem natürlichen Penis ja die Eichel ja nur, wenn der Penis erigiert ist. Und das bedeutet, bei einem beschnittenen Penis hast du schon eine Stelle offenbart, die ja eigentlich nur dann sichtbar ist, wenn man sexuell, wenn der Penis hart ist. Und deswegen, das ist ein voll der coole, also interessanter Gedanke, dass es so ein höheres Level von Intimität ist vielleicht, wenn man keine Vorhaut hat, weil das direkt das nochmal exposed.
Ich meine, ich habe dich ja nackt gesehen, du hast gerade eben auch schon gesagt, du bist auch beschnitten. Ja. Wie war das für dich, was für ein Verhältnis hast du dazu aufgebaut? Und wie war das gerade als Jugendlicher? Weil du bist ja aus einer arabisch-christlichen Familie und einer nigerianisch-christlichen Familie. Und man kennt klassischerweise eigentlich Beschneidungen eigentlich eher so von Muslimen oder Juden. Also wieso bist du eigentlich beschnitten?
Also Marcel, du hast eine gute Beobachtung gemacht. Ich bin beschnitten.
Adlerauge.
Also ich habe auch mit meinem Papa gestern sogar noch drüber gesprochen, weil ich so wissen wollte, okay, warum... Mama, warum hast du uns eigentlich beschnitten, als wir Kinder waren?
Warum? Mhm.
Was? Nicht geschnitten.
Nein,
the
penis.
We did it.
But yeah, why?
He asked me why.
Why yeah, did you do it? It's African culture. What is there? Why?
It's Arabian culture.
It's Arabian too. What kind of nonsense for that, right?
They do it to everybody in Nigeria.
Bei dir war es sogar nötig, weil du eine Vorhautverengung hattest.
Und bei mir war das echt so, dass ich eine Phimose hatte, also das ist eine Vorhautverengung. Das werden wir auch nochmal genauer erklären mit meiner Cousine, die arbeitet in der urologischen Praxis und wir haben Özge Ataman, die auch Urologin ist und noch einen anderen Urologen, die hört ihr dann alle nochmal zu dem Thema. Und das heißt, ich musste das machen, aber mein Vater ist beschnitten und die männlichen Verwandten von meiner Mama auch und die hätten es trotzdem gemacht. Also mit meinem Bruder haben sie es auch gemacht und da gab es keine medizinischen Gründe. Und ich glaube, es ist einfach so, also bei meiner arabischen Familie so, es ist sauberer, es gilt als hygienischer und deswegen macht man das einfach.
But is it religious reason or why?
Nein.
Hygiene.
What age do they do it in Nigeria?
One. You don't feel any pain. Or younger. But if you're older.
Die Türken machen leider das.
Ich habe einen Freund mit 20 gemacht.
Ja, das ist pervers. 20
nicht weh.
Ja, ja. But is it not like they can, something can happen when you're one? Nigeria, where do you go to the hospital to do it?
They give the special woman that does it.
Yeah, the Hind Arabic.
Herbalist, native doctors, mm-hmm. or herbalist.
So in the village, you go to a special woman.
Yeah, she's special.
She has a knife and she will just remove it.
She'll remove it. There's a routine, there's a way they do it.
So that every evil person, they will do it. Every evil boy.
Yes, all my brothers.
Ah, in Zerbette auch.
Ich hatte das erste Mal gemerkt, dass ich eine Vorhaut habe, keine habe, als so ich mit anderen weißen Kids, also manchmal als Kinder, ich war bei so einem Schrebergarten und dann sind wir Jungs, wir waren so 7 oder so, manchmal gleichzeitig aufs Klo und haben gleichzeitig in dieselbe Schüssel gepinkelt.
Mhm. Kreuzpinkeln.
Ja, und dann meinte ein Junge, ey, du bist auch beschnitten. Da war ich so, okay. Was ist? Für ihn war es wahrscheinlich besonders, weil er ein deutscher Blonder war und dann dachte er so, ah, cool, bei euch ist das scheinbar normal oder so. Und das war dann so eine Art Bonding-Moment, während wir dann Kreuz gepinkert haben in diese Kloschüssel. Und ich fand's auch eigentlich immer cooler. Also ich habe das nie, also so sah, ich habe auch meinen Vater nackt gesehen als Kind und so sah sein Penis halt aus und deswegen war das so für mich so normal, dass das halt so ist und ich habe auch nie nichts vermisst oder sowas. Und als ich dann gehört habe, dass es sowas so wie Vorhautkäse oder sowas gab, dann dachte ich mir direkt
Eichelkäse
und ich dachte mir direkt, nee, das ist schon gut. Also ich hab's auch nie bereut. Ich habe mir schon irgendwann, als es diese Debatte gab,
habe das mal ein bisschen gegoogelt und so. Aber ja, also dann war es auch nicht mehr so ein großes Thema eigentlich. Also ich habe mich jetzt auch nie so großartig geniert oder so. Oder
ein Teil dieser ganzen Beschneidungssache ist ja auch die sexuelle Präferenz oder wie man das Ganze aus sexueller Seite betrachten würde. Hast du selber sexuelle Präferenzen, was Beschneidung oder Nichtbeschneidung betrifft? Weil ich spreche jetzt mal für meine Erfahrungen, die meisten Frauen, mit denen ich was hatte, ich habe ausschließlich was mit Frauen, haben mir wiederum gesagt, sie bevorzugen beschnittene Penisse. Und dann weißt du, okay, trifft sich gut, ich habe einen beschnittenen Penis. Wie ist das bei dir?
Also das ist interessant. Ich habe ja auch viele Leute gefragt, wer es deren Verhältnis ist zu Penissen und ob die eine Vorhaut haben sollen oder nicht. Und dann hat auch jemand anders auch gesagt, also dass er das auch kritisiert. Ich habe nämlich auf Instagram gefragt, was ist schöner, und er meinte so, hey, das ist Bodyshaming. Also warum machst du das? Ich will es auch nochmal voranstellen, weil ich mir dessen bewusst bin. Deswegen würde ich den auch gerne mal abspielen, was er gesagt hat.
Hey zusammen, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich problematisch, so öffentlich auf Instagram zu fragen, welche Penisse Leute ästhetischer oder sexier finden, ob beschnitten oder unbeschnitten, weil daraus kein wertneutraler und auch kein diskriminierungsfreier Raum entstehen kann. Penis ist einfach Penis. Und dabei einzelne Charakteristika herauszustellen und zur Debatte zu machen, welche ästhetischer sein, ist einfach nur verdecktes Bodyshaming. Und warum? Ja, weil Mensch sucht sich typischerweise nicht aus, ob der Penis beschnitten oder unbeschnitten ist. Das ist oft auch etwas, was fremdbestimmt ist von Eltern, zum Beispiel im Kindesalter oder von Ärztinnen. Und dementsprechend hat Mensch einfach, was Mensch hat. Zum anderen entsteht zwangsweise auch so eine Ästhetikhierarchie, wenn wir das irgendwie öffentlich diskutieren. Auch wenn wir bei möglicherweise beide Seiten irgendwie Vor- und Nachteile irgendwie herausarbeiten können oder Erfahrungen dazu haben. Diese Ästhetikhierarchie, die trägt eben auch dazu bei, dass irgendwie das eine besser gesehen wird als das andere. Auch in dem Kontext würde ich fragen, inwiefern individuelle Präferenz hier eigentlich funktionieren kann und inwiefern wir schon einfach kulturelle Normen reproduzieren, auch wenn es um andere Themen geht, wie zum Beispiel Körpergröße von Leuten, oder wenn wir jetzt zum Beispiel nicht Penisse diskutieren wollten, sondern irgendwie fragen, welche Vulven irgendwie ästhetischer aussehen oder so, das wäre einfach auch grenzüberschreitend. Ich denke einfach, Genitalien sind genauso, wie sie sind, in Ordnung. Und wir entscheiden uns eben für Menschen, die wir gern haben oder sexy finden, und müssen dann eben klarkommen, was wir unten vorfinden. Und alles andere würde den Mensch eben auf seine Genitalien reduzieren. Und so eine Debatte ist im Allgemeinen auch sowieso immer cissexistisch, weil bei Transpersonen eh nicht klar ist, welche Genitalien sind da und in welcher Konfiguration. Und das sollte auch keine Präferenz sein.
Genau. Ich fand das einen wertvollen Beitrag und ich gehe mit allem mit. Ich unterstreiche das so. Trotzdem, wenn ich in einer politisch inkorrekten Welt leben würde und wenn ich mir die Frage stellen würde, welcher Penis mir hypothetisch besser gefallen würde, in dem Fall, dass mir das jetzt egal sei und dass es mir gefiele, dann glaube ich persönlich, dass grundsätzlich ein vorhautfreier Penis, der nicht unbedingt super klein und super riesig ist, glaube ich, der ansehnlichste wäre. Also ich würde auch so ein Porno eher konsumieren, wo der Penis so aussieht als mit einer Vorhaut. Aber ich weiß nicht, wenn du einen Porno guckst, spielt es für dich eine Rolle, wie der Penis, also ist es so, würde es dich abtun, oder wie stehst du dazu?
Mit dem, alles was er sagt, stimmt, man soll es eigentlich nicht bewerten, aber wenn wir es jetzt mal machen.
Ich gehe mit ihm mit, also alles was er sagt, ist absolut richtig. Wenn ich jetzt die Pornoindustrie oder meinen eigenen Pornokonsum so mal betrachte, dann fällt einem natürlich schon auf, dass so gut wie alle Pornodarsteller eigentlich beschnitten sind und es eher mal so auffällig ist, wenn jemand nicht beschnitten ist. Ja. Weil man es ja gar nicht gewohnt ist aus der Pornoindustrie und man das, also zumindest mein Sexualverhalten, das Sexualverhalten der meisten Leute ist sehr Porno beeinflusst. Mhm. Man macht irgendwelche Stellungen nach, man denkt, der Pornokünstler, der Sexarbeiter, Arbeiterin, die hält jetzt eine Stunde durch, ich muss auch eine Stunde lang Sex haben. Ah, und sein Penis ist groß und beschnitten, mein Penis sollte auch groß und beschnitten sein. Das heißt, wir haben natürlich eine sehr starke Influence von einem Johnny Sins beispielsweise. Ja. Den Namen werden sicherlich jetzt sehr viele kennen. Ja. Aber ja, definitiv, ich würde genau das so unterstreichen, wie du es auch gesagt hast, auch wenn jetzt meine sexuelle Präferenz keine Penisse sind. Ja. Aber ich glaube, was du sagst, kann man so übertragen auf viele weibliche Personen, die das genauso sehen. Zumindest wurde mir das so gespiegelt.
Und ich glaube, halt auch, was er halt auch sagt, ist halt auch richtig interessant. Also ob das Johnny Sins ist oder Rocco Siffredi oder all die anderen Pornodarsteller von, weiß nicht, jeglicher Pornoseite von egal was ihr konsumiert, die haben gewisse Penisse. Sie sind sehr groß, sind sehr dick und sie haben keine Vorhaut. Und dann kann man sich die Frage stellen, kannst du überhaupt neutral bewerten, was gut ist oder nicht, wenn wir so konditioniert sind? Also wenn Männern, egal ob jetzt schwule Männer oder heterosexuelle Frauen oder Menschen, die nicht auf Penisse stehen, aber trotzdem Pornos mit Penissen konsumieren. Man ist dann so geprägt, also man kann es gar nicht mehr so richtig beurteilen und eigentlich sollte man das dekonstruieren und ich finde es auch valide, dass man die Frage stellen darf, aber trotzdem finde ich auch ehrlich gesagt in Ordnung, wenn ihr eine Frau seid, ein Mann seid, egal wer und ihr habt eine Vorliebe, dann braucht ihr euch nicht dafür schämen. Es ist trotzdem klar, ob man sowas öffentlich diskutieren sollte, ist die Frage im Raum, weil ja, für jeder hat ein ambivalentes Verhältnis dazu. Dazu hat auch Tassilo was gesagt, wie ihn die Pornoindustrie geprägt hat.
Mein Name ist Tassilo, ich bin in eine christliche Familie geboren, deswegen gab es für mich keinen kulturellen oder religiösen Grund, mich beschneiden zu lassen. Anders als bei anderen Männern in meiner Familie gab es auch keinen medizinischen Grund dafür. Ich habe mich trotzdem mal damit beschäftigt. Liegt, glaube ich, auch daran, dass es in der Pornografie einfach als Schönheitsideal impliziert wird, einen beschnittenen Penis zu haben. Ich habe für mich aber dann entschieden, dass es für mich eher Nachteile hat und ich habe die persönlich auch keinen ästhetischen Vorteil darin gesehen. Und es kann eben zu, soweit ich gelesen habe, zu Emotionsverlust in der Eichel und zu weniger Emotionen und Gefühl, Vermögen dort kommen. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
Hi Malcolm, hier spricht Marcel. Als erstes, ich bin nicht beschnitten, also habe Vorhaut. Darüber habe ich in meiner Kindheit und Jugend nicht viel drüber nachgedacht, weil wahrscheinlich auch in meinem Umfeld alle genauso unbeschnitten waren wie ich. Wir reden jetzt vom lateinamerikanischen Kontext. Beschnittene Männer habe ich eigentlich erst in Pornos kennengelernt. Und da können wir ja gleich auf Ästhetik übergreifen. Ich kann schon verstehen, wenn Mensch beschnittene Penisse ästhetischer finden. Das tue ich wahrscheinlich auch. Ich glaube, das hat aber auch viel zu tun mit Pornos, also dass es so der Standard ist sozusagen. Da man das ständig sieht, kann sein, dass man das so als ästhetischer empfindet oder als der Standard hat.
Also für diejenigen, um mal ganz kurz auszuholen, die meisten Beschneidungen finden relativ früh statt, im Kindesalter oder sogar noch im Kleinkindesalter. Und in den meisten Fällen ist es dann eine medizinische Beschneidung im Nachhinein, wenn man zum Beispiel eine Vorhautverengung hat. Mhm. Und wir hören jetzt mal eine Person, die sowas hatte.
Ich hatte bis zu meinem 18. Lebensjahr eine Vorhautverengung. Ich habe schon immer gewusst, dass etwas nicht stimmt mit meinem Penis. Hatte dann aber auch mein erstes Mal mit Vorhautverengung. Ich musste sehr vorsichtig sein. Es hat wehgetan und war alles andere als optimal. Zu Hause ist dieses Thema Vorhautverengung und Beschneidung nie Thema gewesen. Ich hatte auch keine männliche Bezugsperson, mit der ich darüber sprechen konnte, was meiner Meinung nach bezüglich dieses Themas sehr wichtig ist. In der Phase hatte ich auch keine feste Freundin, mit der ich Sex hätte haben können. Ich bin auch bis heute davon überzeugt, dass mich das teilweise eingeschränkt hat, neue Frauen kennenzulernen oder potenzielle Freundinnen kennenzulernen. Das war für mich natürlich sehr frustrierend, weil alle meine Freunde um mich herum schon ein aktives Sexualleben hatten und ich irgendwie als Einziger eben nicht so sehr. Dann hatte ich eben nochmal Sex mit einer Bekannten und im Zuge dessen ist dann meine Vorhaut teilweise eingerissen. Es war natürlich in der Situation sehr schmerzhaft, aber ich bin trotzdem froh, dass es passiert ist, weil ich mich dann eben mit diesem Thema auseinandersetzen musste. Ich bin dann zum Urologen gegangen und der hat mich über die Vorteile einer Beschneidung aufgeklärt, zum Beispiel, dass es hygienischer ist als mit Vorhaut und dass man auch länger Sex haben kann, weil die Nerven durch die Reibung in der Hose etwas abgestumpft werden. Ein Nachteil für mich persönlich war, dass die Masturbation mit Vorhaut intensiver war. Also ich habe das einfach intensiver in Erinnerung. Ich hatte keinerlei Bedenken bezüglich des Eingriffs. Es hat eine Stunde gedauert. Der Arzt hat mich auch sehr gut aufgeklärt über Risiken. Und was ein bisschen komisch war, ich wurde eben nur örtlich betäubt, da dann... Also drei Leute haben dann bei mir unten rumgeschnibbelt und ich war schon in angenehmeren Situationen, sagen wir es mal so. Und mein Sexleben hat sich danach erst so richtig entwickelt und ich habe auf keinen Fall eine Reue oder bereue es auf keinen Fall, es getan zu haben. Aber es war auf jeden Fall etwas zu spät bei mir.
Was ich sehr spannend finde bei ihm ist, er hat das wie eine Last mit sich mitgetragen und er hat sich aber selbst nie getraut, Hilfe zu suchen. Das heißt, er hat wirklich lieber selbst masturbiert und hat sein sexuelles Leben auszuleben, hat er irgendwie so zurückgehalten, weil er immer diese Last von seiner Vorhaut hatte.
Ja.
Und das ist ja wieder das, was wir ganz am Anfang schon hatten, dass diese Beschneidung oder über seinen Penis zu sprechen so ein Tabu für viele ist, weil ich kenne das. Also ich habe in meiner Familie jetzt auch nie öffentlich großartig über meinen Penis geredet und über Penisprobleme, die man ja durchaus haben konnte oder hätte. Ich habe eine Story dazu, ich bin mir unsicher, ob ich sie erzählen will.
Mein Vater hat meinen Penis begutachten lassen, der war so, ich weiß nicht, mein Hundsack war so angeschwollen und ich so, oh mein Gott, was ist das? Und ich musste am selben Tag auch noch zur Praxis und dann war ich so, Papa, denn er so, shut up, er so, mach deine Hose runter. Und hat er so richtig gefühlt und so, und es ging dann, weil du merkst, es ist halt so, auch mein Bruder hat mir auch manchmal da helfen müssen. Also es ist halt da manchmal so und dann, ich glaube, ich weiß nicht, was es war, aber ich glaube, ich habe mal eine Creme mit einer Seife verwechselt und habe meinen Hundsack mit so Seife eingeschrubbelt und dann ist es so richtig aufgereizt, meine Haut, und alles angedings, weil ich dachte, das ist Bodylotion, aber es war Seife. Ja, deswegen habe ich eigentlich ein gutes Verhältnis mit meinem Vater, was meinen Penis betrifft.
Jo, ich wäre froh gewesen, wenn ich so offen gewesen wäre. Also jahrelang, 1,5 Jahre lang oder sowas, hatte ich Probleme zu urinieren, weil ich eine Harnröhrenverengung hatte. Und es war mir aber so unangenehm, so absolut unangenehm, mit meiner Mutter darüber zu reden. Und ich war auch noch so jung, dass ich so, also man sagt zu seiner Mama, hey, machst du mir einen Termin beim Arzt, so in dem Alter. Und ich war mir aber auch so unangenehm, zu einem Arzt zu gehen. Ich war 19 oder so. Aber halt so 19, dass man noch sagt, Mama, ich muss zum Zahnarzt. Aber dann hätte ich ja quasi sagen müssen, so, hey Mama, ich muss zum Urologen. Ich erinnere mich noch wirklich, das war so einprägend, dieses Gespräch, auch wo ich so, Mama, ich habe momentan so Probleme, aufs Klo zu gehen. Und sie meinte, hey, was ist los? Und ich so, ja, irgendwie, es fließt nicht so, wie es fließen soll. Und sie meinte so, ja, dann musst du beim Arzt. Ja, es war wirklich lange. Und dann habe ich diesen Eingriff machen müssen. Und auch diese Begutachtung beim Urologen. Für Männer ist es ja so ungewohnt, weil wir sind, also Frauen kennen...
Hat er auch Finger im Po gemacht?
Nein, er hat keine Prostata-Untersuchung gemacht. Aber er hat so eine Kamera in die Eichel vorne reingeschoben. Und es war so...
Was graust mich jetzt schon? Oh mein Gott. Ja.
Und ich erinnere, also auch so mit so Gleitgel und vorne dann so rein... Ohne Betäubung, war wach und wir kennen das nicht.
Er war schlaf normal.
Du liegst dann auf diesem Stuhl, also wie bei einem Frauenarzt, stelle ich es mir vor, die beiden sind so gespreizt. Und dann meint er so, ja, und jetzt einfach mal tief einatmen. Und dann atmest du halt ein und dann nimmt er so deine Eichel, macht er so, genau, und dann so, schiebt er sofort rein. Und ich war, in dem Moment war das mir so unangenehm. Natürlich, ein guter Arzt nimmt dir dann die Aufregung und sagt so, ja, das ist ganz normal und so soll es natürlich auch sein, aber ich erinnere mich noch wirklich daran, dass es auch, weil das ist sehr, glaube ich, sehr aussagekräftig über mein Verhältnis zu meinem Penis, aber auch so mein Penis gegenüber anderen Menschen ist, dass ich lieber nicht aufs Klo gehen konnte, ein Jahr lang, anstatt zum Arzt zu gehen und zu sagen, yo, ich habe da ein Problem. Super unangenehm, man kriegt da so einen Katheter rein und das ist einfach alles nicht so geil, aber ich glaube, also wirklich noch jetzt an dieser Stelle, wenn ihr irgendein Problem da unten habt, geht zum Arzt, macht keine Faxen, da gibt's nichts zu spaßen da unten.
War das ein Problem, dass du ein Jahr hättest so schlimmer werden können? Hat er dir da irgendwas gesagt?
Also er hat gesagt, wenn ich noch länger das vorausgezögert hätte, hätte es so Gallsteine bilden können, durch den Rückstau vom Urin.
Scheiße.
Und dann wird es 1000-mal schlimmer. Also so Gallenstein, dann bilden sich wirklich so Steine und du musst dann so Steine rauspinkeln. Und das ist anscheinend wirklich ein Todesschmerz. Also wirklich, also damit ist nicht zu spaßen. Und wir haben die Geschichte jetzt so funny-mäßig erzählt, aber das ist wirklich, der Arzt hat auch gemeint, das ist echt keine gute Nummer, was man sich da antut.
Ich habe einen, der sieht das gerne, der ist schon geschnitten, aber er wünschte, er wäre es nicht.
Ich finde das grundsätzlich eine sehr interessante Frage, ob ich mit Vorhaut oder ohne Vorhaut das bevorzugen würde. Aber die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, weil mir eben die Option genommen worden ist als Kind. Also das heißt, ich konnte mich nie entscheiden, ob ich die Vorhaut behalte oder ob ich die Vorhaut nicht behalte und ob es mir auch überhaupt besser gefällt. Und das ist genau, worum es eigentlich darum geht. Mir wurde einfach eine Option genommen, ohne mich zu fragen. Letztendlich haben sie einen Eingriff durchgeführt und das nicht aus medizinischen Gründen, sondern aus religiösen und kulturellen Gründen. Denn es wurde mir immer gesagt, so, wenn du jetzt beschnitten wirst, dann bist du jetzt ein Mann und das gehört zum Mannsein dazu, ne? Dass du jetzt vom Kind ins Mannsein übergehst und deswegen musst du beschnitten werden. Ja.
Was ja sehr bekannt ist und sehr groß gefeiert wird, ist ja Sünetdün auf Türkisch. Und das ist die Beschneidungsfeier. Also wenn ein Junge beschnitten wurde, dann wird er in total kitschigen Klamotten gepackt. Also meistens so in blau, silber, weißen Anzügen mit so einer Art Zylinder und mit einem Zepter in der Hand. Und er darf sich dann ganz herrschaftlich fühlen und alle feiern diesen Jungen, der beschnitten wurde. Und es gibt eine Riesenfeier, es wird getanzt. Also es wird wirklich wie so eine Hochzeit gefeiert. Die Jungs dürfen sich dann oft so sehr erhaben fühlen. Und auch ich habe mich sehr erhaben gefühlt. Ich habe viele Geschenke bekommen. Ich habe Legos bekommen und so. Und ich habe mich sehr gut gefühlt. Als dann mein Cousin beschnitten wurde und er eine Feier bekommen hat, er hat eine ältere Schwester, dachte ich mir, krass, wird die Weiblichkeit nicht gefeiert? Oder warum wird nicht gefeiert, zum Beispiel, wenn eine Frau ihre Tage bekommt, ein junges Mädchen? Oder warum gibt es nicht so eine Feier für Frauen? Warum wird nicht ihr Geschlecht so gefeiert? Warum wird nicht ihre Vulva gefeiert oder ihre Vagina?
Und heute blicke ich zurück und stelle mir oft die Frage, wie wäre es denn, wenn ich jetzt unbeschnitten wäre? Würde es vielleicht das Gefühl beim Sex auch anders sein? Wenn ich masturbiere, wird es vielleicht anders sein? Das sind alles Fragen, die ich mir eben nicht beantworten kann. Ich muss aber auch manchmal sagen, mich stört das auch. Also ich habe nicht so viel Vorhaut, deswegen brauche ich halt immer Gleitcreme, weil sonst, ja, das ist halt auch schwierig, so ein bisschen für mich. Und deswegen, ja, finde ich das Thema für mich ehrlicherweise ein bisschen schwierig. Wenn ich es mir aussuchen hätte dürfen, würde ich, glaube ich, rückblickend sagen, dass ich meine Vorhaut gerne behalten hätte.
Ein Kölner Landgericht hat ja 2012 mal entschieden, dass das Beschneiden von minderjährigen Jungen als rechtswidrige Körperverletzung gewertet werden soll und damit kurzzeitig zumindest die Beschneidung von Jungen halt verboten. Mit einer quasi ähnlichen Begründung, wie Emre quasi auch gerade gesagt hat, weil einem ja das Recht auf körperliche Unversehrtheit einfach genommen wird und du hast nichts dazu zu entscheiden.
Ja, es macht mich sogar auch betroffen, weil wir haben jetzt so lapidar gesagt, ne, wir sind beschnitten, oh, unsere Penisse sind so hübsch, bar Elibet, aber es ist so, ja, sie sind hübsch, aber trotzdem ist es halt, ich verstehe das auch, weil deine körperliche Unversehrtheit wird dir halt genommen. Aber wahrscheinlich, Spoiler, die Muslime und Juden haben gesagt, no ma'am. Und deswegen darf man wieder wahrscheinlich.
Ja, im Grunde genommen lief die Entscheidung darauf hinaus, will man lieber das Kindeswohl und die körperliche Unversehrtheit vorne ranstellen oder die freie religiöse Auslebung, also ja. Religionsfreiheit. Es wurde sich dann für die Religionsfreiheit entschieden, weil aber auch, und dazu kommen wir eigentlich jetzt, würde ich sagen, so Beschneidung gerade im Judentum und im Islam eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Im Christentum ein bisschen weniger, denn in beiden Fällen eigentlich, also bei Juden und Muslimen, ist die Beschneidung Versiegelung deines Verhältnisses zu Gott, also es ist eine religiöse Praxis.
Das finde ich interessant, weil du hast ja auch da recherchiert, Emre hat ja auch gesagt, er wurde dann zum Mann, bei denen ist ja auch, die Türken machen das ja oft so mit 7, 8, also...
Da gibt es dann so ein riesiges Fest, ja. Und alle Verwandten kommen und feiern dann, dass der kleine Hakan beschnitten wurde, so.
Es gibt halt so einen komischen Peniskult auch in vielen kanakischen Communities, also ich kenne das auch noch bei uns und wir sind christlich, aber so Mütter und Tanten, die wollen den Penis sehen, die sind so stolz bei dem Baby, oh, lass mal sehen. Manche küssen sogar den Penis von Säuglingen, so ganz stolz. Die küssen die Penisse so lange, bis die pinkeln müssen, die Kinder. Weil die sind so froh, so es ist so Fruchtbarkeit, so ein Junge. Und das ist halt auch ein bisschen cringe.
Aber ich habe nie verstanden, warum das so ist. Also hier in Deutschland würden die sagen, die sind nicht ganz sauber, die sind pädophil, ja, oder die missbrauchen ihre Kinder, weil die ständig in die Genitale fassen, ständig die Hoden anfassen möchten oder den Penis. Aber ich sage jetzt mal, grob gesagt, in arabischen Ländern ist es irgendwie normal. Also man lacht halt drüber und man fasst es an und knutscht es ab, warum auch immer. Ich habe mir selber nie, also schon natürlich Gedanken darüber gemacht, aber ich weiß selber nicht das Ergebnis, warum das so ist. Meine Oma, Gott hab sie selig, die hat es auch immer wieder probiert. Beim Vorbeigehen greift sie plötzlich in einen Schritt, wo ich mir denke, hoch, was ist jetzt los? Oma, lass mal deine Finger bitte bei dir. Warum die das gemacht hat, keine Ahnung. Also wirklich ohne Hintergedanken, das ist halt einfach so.
Mein Name ist Baran Dattle, ich bin Journalist. Malcolm und ich telefonieren regelmäßig und sehen uns ab und zu. Wir reden dann oft über uns selber, wie es uns geht, wie es dem anderen geht. Rassismus, über Sexismus, natürlich über unser eigenes sexistisches Verhalten und rassistisches Verhalten. Aber wir reden auch über Sexualität, über Körpergefühl, über unsere Familien, wie seltsam die sein können. Peniskult und Penisfetisch vor allem auch in kanakischen Communities. Ich spreche jetzt nicht für alle Menschen oder für den ganzen Nahen Osten oder für alle kanakischen Communities. Wichtig ist zu erfahren, dass ich selber kurdisch-alevitische Wurzeln habe, armenische Wurzeln und lasische. Und man muss sich das so vorstellen. Oft ist es dann auch passiert, dass ich war 3, 4 Jahre, 5 Jahre, ich glaube, das ging so weit, bis ich 7 war oder sowas, dass ich dann zum Beispiel von meiner Tante aufgefordert wurde, meinen Penis zu zeigen. So, zeig doch mal, wie groß der geworden ist. Zeig doch mal, zeig doch mal. Und ich wollte den nicht zeigen. Und es ging so weit, dass ich weggelaufen bin und die ist mir ehrlich gesagt hinterher gelaufen. Und hat mir dann die Hose ausgezogen und die hat es wahrscheinlich nicht als sexuellen Übergriff wahrgenommen, weil die auch so groß geworden ist. Komm aus so einem klassischen Plattenbau, sehr schön, grün gelegen und da haben wir mal drüber geredet und der hat erzählt, dass es bei dem genauso war. Also was heißt genauso? Er war da halt viel offener und hat dann das über sich ergehen lassen, hat halt seinen Penis gezeigt und dann war das gut. Und ich fand das krass, dass das bei dem genauso war. Und ich habe auch mit anderen Freunden darüber geredet, also in dem Fall natürlich Männern hauptsächlich erstmal, ob das bei denen ja auch so war. Und viele konnten mir das bestätigen. Und ich musste dann sehr viel drüber nachdenken, wie der Penis in kanakischen Communities gesehen wird, was für eine positive Konnotation das hat und was für ein Machtinstrument das natürlich auch ist. Und auch auf mich bezogen, wie ich damit kritisch umgehen muss.
Wie das so zelebriert wird. Vielleicht kennt ihr das auch. Und wenn ihr jetzt auch, schreibt uns auch gerne oder in die Kommentare, wenn ihr uns gerade hört. Erstens, was ist für euch wichtiger, Religionsfreiheit oder diese körperliche Unversehrtheit? Und kennt ihr solche Peniskultgeschichten aus euren Familien? Marcel, du hast die Recherche gemacht. Wir fangen vielleicht mal, was sind so kulturelle, religiöse Beziehungen zu Penisvorhäuten in den Gesellschaften?
Also das Ganze ist so initiiert eigentlich aus einer Gegend, in der Volksgruppen in so ariden, wüstenähnlichen Regionen irgendwie herkommen, also so nahe Mittlerer Osten, Nordafrika, die ganze Gegend. Das wurde ursprünglich mal auch darauf zurückgeführt, dass es so eine Markierung der Stammeszugehörigkeit ist. Also man kennt ja so Beschneidungen und so Vernarbungen, kennt man auch als Stammeszugehörigkeitsmale. Und die Beschneidung war eben da auch eine Möglichkeit. Und das ist dann so ein bisschen der Übergang, wo es dann auch religiöser wurde, dass man irgendwann mal anscheinend festgestellt hat, dass wenn man einem Mann die Vorhaut nimmt, ist es eine Opferung, die keinen richtigen Schaden eigentlich hat, weil die Vorhaut nicht so also keinen richtigen Sinn irgendwie erfüllt hat. Und dann diese Pars pro Toto Opfer ist so ein bisschen in diese biblische Tradition dann übergegangen.
Was meinst du mit Pars pro Toto Opfer?
Naja, im Grunde genommen, du wirst quasi initiiert in diese religiöse Form, wenn du einen kleinen Teil abgibst, also ein kleines Opfer gibst. Denn quasi du opferst eine kleine
Vorhaut repräsentiert dich sozusagen, du opferst einen Teil von dir, verstehe, okay.
Pars pro Toto, ein Teil für,
okay.
Ist so quasi die Herleitung. Und ich habe dazu mit einem Islamwissenschaftler und Assistant Professor an der Universität Utrecht gesprochen, nämlich dem Dr. Mehdi Sajid.
Das war mir sehr wichtig, dieser Titel.
Ist auch so, ganz ehrlich, ja. Assistant Professor, das kann man schon mal fühlen. Ja. Der erklärt die islamische Herleitung so.
Ja, hallo Marcel. Welche Rolle spielt die männliche Beschneidung im Islam? Die Beschneidung erfüllt im Islam eine zentrale Funktion im Sinne einer Legitimierung der neuen Botschaft gegenüber den anderen abrahamitischen Religionen, also dem Judentum und dem Christentum. Ihre Wurzeln hat sie also in der biblischen Erzählung, in der erwähnt wird, dass Gott Abraham und seine Nachkommen auserwählt hat und einen Bund mit ihnen schloss. Als Zeichen des Bundes wurde die Beschneidung alles Männlichen durchgeführt. Für die Muslime, insbesondere für die islamische Geschichtsschreibung, spielt diese Verbindung zu Abraham eine wichtige, symbolische und genealogische Rolle auf zwei Ebenen. Erstens, auf der Ebene der Abstammungsgeschichte geht es hier um das Argument, dass die Araber, zu denen der Prophet gehörte und die sich auch vor dem Islam haben beschneiden lassen, auch die Kinder Abrahams über seinen anderen Sohn Ismael sind. Mit anderen Worten, auch sie wurden von Gott auserwählt. Zweitens soll durch die Kontinuität der Beschneidungspraxis vor und nach dem Islam gezeigt werden, dass die Araber und später alle Menschen, die den Islam annehmen, an diesem Bund mit Gott festhalten. Auf diese Weise wird also das abrahamitisch-monotheistische Erbe von der islamischen Religion und ihren Anhängern beansprucht. Vor diesem Hintergrund wird die Beschneidung von allem Männlichen im Islam heutzutage und seit mehreren Jahrhunderten als ein Hauptbestandteil der Sunna betrachtet. Es geht hier also um die Nachahmung des prophetischen Vorbildes. Dann kam natürlich später auch dazu ein Argument der rituellen Reinheit und der Hygiene, dem in den islamisch-juristischen Büchern viel Gewicht zugeschrieben wurde. In Bezug auf die religiöse Argumentation der Beschneidung ist es zunächst sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Koran kein Wort über die Beschneidung weder von Männern noch von Frauen verliert. Es gibt in der Tat keinen einzigen Vers, der in Richtung Beschneidung oder Beschneidungspflicht interpretiert werden könnte.
Und wie Dr. Sajid schon gesagt hat, die abrahamitischen Religionen haben da so ein bisschen eine ähnliche Erklärweise. Also im Judentum ist es ganz ähnlich wie bei den Muslimen eigentlich, dass mit der Beschneidung so ein Bund mit Gott eigentlich eingegangen wird. Aber was ich halt schon spannend fand, war, dass gesagt wurde, im Islam, obwohl es im Islam ja so ein riesiges Thema ist, dieses ganze Beschneidungsding, es steht nicht mehr im Koran. Und es steht, und ich denke mir halt, und das habe ich mit dem Herrn Doktor auch nochmal so besprochen gehabt, wenn es so wichtig wäre, diese Beschneidung, warum ist es nicht größer im Koran besprochen, sondern nur also eine Sunna?
Also Sunna sind zusätzliche Schriften, die nicht im Koran drin sind, sondern die sind das so Hadithe oder...
Nee, Sunna ist eigentlich eher so muslimische Tradition, also Kultur, wenn, was man
die
so...
schriftlich niedergelegt ist.
Die schon schriftlich irgendwo niedergelegt wurden, weil man zum Beispiel gesagt hat, okay, der Prophet Muhammad wurde ohne Vorhaut oder mit nur ganz wenig Vorhaut geboren. Mhm. Und weil man sich an dem Leitmotiv Muhammad orientieren wollte, sagt man, okay, er hatte das auch nicht. Also mache ich das auch nicht. Oder er hat das gemacht, also mache ich das auch. Das ist so Sunna. Und was ich crazy finde, im Judentum steht eine Beschneidung höher als die jüdischen Feiertage Schabbat und Yom Kippur. Im Judentum soll es am 8. Tag nach der Geburt passieren. Eine spätere, also zumindest hat es damals der Zentralrat der Juden beschlossen, dass eine spätere Beschneidung nach dem 8. Tag nicht mehr klar geht. Und damit haben sie auch begründet, warum das quasi dieses Gesetz, was wir vorhin besprochen hatten, quasi widerlegt wird. So, jetzt fragt ihr euch natürlich alle, warum sind dann die Juden beschnitten und die Muslime beschnitten, aber die Christen nicht. Und da habe ich eine spannende Info gefunden, dass im Christentum die Beschneidung durch die Taufe abgelöst wurde. Also was beim Islam und beim Judentum sozusagen Initiationsritus war, ist ja im Grunde genommen bei den Christen genau dasselbe, nur es ist halt ein bisschen schmerzloser. Es ist halt einfach eine Taufe, du wirst mit Weihwasser überdümpelt und dann heißt es im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, Malcolm Ohanwe, du bist ein Malcolm Ohanwe jetzt.
Das heißt, es wurde abgelöst, aber trotzdem zum Beispiel, also vielleicht bei westlich-weißen christlichen Kulturen, aber bei den arabischen Christinnen ist das so voll der Standard. Also meine Familie ist durch und durch christlich, aber das wäre so undenkbar. Und auch mein Vater, die sind Ibo-Christen und die gelten so als die Hardcore-Christen von Afrika eigentlich. Also drei Kardinäle sind auch nigerianische Ibos, glaube ich. Müssen ja selber nochmal überprüfen. Aber einige. Und da wird das auch gemacht. Also die, und das ist halt auch so eine Tradition einfach, dass man das macht.
Wir haben immer gegen Mito vor der Schmerzen.
Nein, deswegen macht man es im Windelalter, weil dein Urin tatsächlich desinfizierend ist.
Echt?
Im Windelalter ist es sehr gut.
Habe ich noch nie gehört.
So in the village, it's just, you don't even question it. Every boy you get, they do circumcision.
The routine is not, there's nothing to question about.
Gesünder ist. Vielleicht auch einfach, wie die Umstände sind. Also kommt drauf an, welche Bedingungen man hat, in welcher Region. In den USA, was ja auch ein puritanisch-christlich geprägtes Land ist, da ist es ja auch eigentlich Standard. Die ganzen Pornodarsteller mit beschnittenen Penissen kommen ja von dort. Warum hat es sich dort durchgesetzt?
Also es gibt verschiedene Belegungsversuche. Also es ist nicht so ganz klar überliefert. Die aktuellste Erklärung beispielsweise ist, weil es auch so auf so ein paar Zahlen zurückzuführen ist, dass gerade in der Ostküste viele Kliniken damals von jüdischen Menschen geleitet wurden und die halt einfach durch ihre religiöse Prägung gewusst haben, okay, wir machen das einerseits natürlich aus sanitären Gründen, aber weil sie es auch kulturelle drin hatten. Zum Beispiel im Westen, an der Westküste, ist es nicht mehr ganz so verbreitet. Es gibt aber eine spannende Erklärung, die das Ganze versucht nochmal ein bisschen weiter aufzufassen, nämlich über die Kolonialisierung Nordamerikas durch die Briten, weil damals 1712, also wir bewegen uns jetzt auf dünnerem Eis als davor, gesagt wurde, dass exzessives Masturbieren vielfältige Krankheiten wie Pocken und Tuberkulose verursachen könne. Und dann wurde gedacht, okay, wenn du beschneidest, kann schon mal nicht mehr so viel masturbiert werden. Und dann ist quasi das mit dem British Empire, ist das quasi so verbreitet worden, dass man sagt, okay, die Beschneidung ist dann so in der Oberschicht angekommen, weil die konnte sich natürlich das leisten. Und durch diese Kolonialisierung ist das dann wiederum in die ganze Welt so rausgetragen worden.
Ich finde das interessant immer, dass so Vorhaut mit Masturbieren connected wurde, weil ich noch nie nie, also ich merke jetzt nicht, dass mir was fehlt oder ich wüsste auch gar nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber hast du das jemals vermisst oder so, dass du keine Vorhaut hast?
Nein, also kann man was vermissen, was man nie hatte?
Nee, aber irgendwie, also der Emre meinte ja irgendwie, er kann nur, ich wusste nicht, dass es eine andere Variante gibt. Ich finde es einfach spannend.
Es ist halt super spannend, weil darüber nachzudenken, und was Emre schon gesagt hatte, dass dir was genommen wird, worüber du nie entscheiden konntest, ob du es haben möchtest oder nicht, ist eine spannende Erklärung. Vielleicht ist es ja auch viel, viel geiler, eine Vorhaut zu haben. Von einer der Personen, die es vorhin gesagt hat schon, die anonym bleiben möchte, habe ich wiederum gehört, es ist mit Vorhaut besser als ohne. Von einem Date, mit der ich mal was hatte, die hat auch gesagt, sie findet es angenehmer, sie findet einen beschnittenen Penis schön, aber sie findet einen unbeschnittenen Penis angenehmer, weil mehr Vorhaut zum Masturbieren da ist. Also es ist einfacher zum Handeln. Exactly. Handjobs sind einfacher. Deswegen ist es schon sowas, wo du dir natürlich denkst, als beschnittener Mensch so, maybe, I don't know. Und natürlich, das kannst du natürlich auch schlecht irgendwie auf irgendwas zurückzuführen, aber ich habe mal eine Statistik dazu gefunden, die werden wir euch natürlich auch anhängen. Es wird ja auch oft gesagt, dass man als beschnittener Mann, weil sowieso der Penis immer brach liegt und sozusagen immer in sensiblen Positionen ist und immer mit Sachen in Berührung kommt, dass er unsensibler wird. Das heißt, vielleicht ist der Sex, den wir kennen oder das Masturbieren, das wir kennen, so eigentlich nur 80% von dem, wie es eigentlich sein könnte. Deswegen ist es schon eine sehr spannende Sache, aber im Grunde genommen, ich kann mir darüber jetzt so viele
Gedanken machen. Ja, wir werden es nie wissen. Aber
ich finde das so interessant, weil du jetzt sagtest, dass es so Masturbation
so vorbeugen sollte. Was ja sogar ähnliche Gründe sind oft bei dieser weiblichen Genitalverstümmelung, dass also nicht nur masturbieren, aber halt so den Spaß an der Sache zu nehmen. Ich habe trotzdem auch noch mal ein bisschen recherchiert, so wie es in Indien und bei hinduistischen Personen ist. Es wird auch für manche Leute benutzt, also Beschneidung soll das HIV-Risiko senken anscheinend. Vielleicht hat es so mit so Flüssigkeiten unter der Vorhaut zu tun oder sowas. Und in Indien ist es so, dass die Muslime eigentlich fast immer beschnitten sind und die Hindus sind es nicht. Das heißt, anhand des Penises kannst du auch erkennen, sozusagen, was deine ethnische oder deine religiöse Zugehörigkeit ist. Und das heißt, hinduistische Religionen stehen dem mindestens neutral gegenüber, wenn, sagen sie, eher nicht beschneiden, weil sie es einfach nicht betreiben. Und es ist bei Buddhistinnen genauso, dass da es keine hinreichende Literatur jetzt dazu gibt, ob da beschnitten werden sollte. Oder nicht?
Es ist halt spannend, weil Beschneidung ist für uns immer so ein triviales Thema und klar, es ist schon irgendwie da, aber es hat eine sehr, sehr lange Geschichte in den meisten Kulturen und Religionen und wir witzeln in den meisten Fällen nur darüber. Dabei hat das einen sehr, sehr, sehr ernsten Hintergrund in vielen Fällen und wie ernst das klinisch werden kann, erfahren wir jetzt.
Genau, wir machen uns jetzt auf den Weg.
Hallo, hier ist Marco. Hier ist der Stab.
Hallo,
hi.
Ja, schön,
dich verleicht
zu sehen.
Wie geht's?
Gut, wie geht's dir?
Ach, gut.
Schön, dich zu sehen. Kommt rein.
Warst du noch am Spielplatz?
Ja, ich hab gesagt, ich geh jetzt noch ein bisschen mit ihm raus, weil ab morgens wird's ja schon wieder
schlecht. Wie geht's dir?
Ja,
morgens wird's
wieder
schlecht. Gut?
Ja.
Was machst du?
Ich bin gleich
mehr. Was schaust du dir an?
Hallo, junger Mann.
Guck mal, das ist Marcel.
Salam ala Marcel.
Ala salam. Kifak.
Wir haben sehr viel gegessen.
Gespeist. Wir haben arabischen
Was Kaffee gab's? Bekommen. Maklube?
Es gab Maklube, es gab Salat Arabiye, es gab Zeyd Zaytun, also Zaytunat, es gab Chai, es gab Kahwe, alles was das Herz begehrt.
Also das, was er Salat Arabiye genannt hat, ist so Gurken und Tomaten.
Wenn man es langweilig sagen möchte, sagt man Gurke, Tomate, aber Salat Arabiye ist der eigentliche.
Aber das, so sieht der meistens aus. Kleiner Ausflug in so palästinensische Küche. Wir sind bei meiner Cousine Iman. Sie arbeitet in der urologischen Praxis. Sag mal ganz kurz, was du machst und was du für einen Job hast.
Ich arbeite in der urologischen Praxis. Ich mache Labortätigkeiten, kleine operative Eingriffe, Buchhaltung.
Aber du bist ja auch so richtig dabei, immer bei den ganzen Beschneidungen, bei den Operationen. Du bist ja bei jedem Eingriff immer dabei, oder? Ja. Sie lächelt auch schon.
Ja, ich liebe es. Ich bin bei jedem Eingriff dabei. Egal, was für einen Eingriff wir haben. Ob es jetzt eine Beschneidung ist, eine Sterilisation, irgendeine Öffnung, irgendwelche Entfernungen von Kondylomen, also Feigwarzen oder Pickelchen eröffnen oder sonstiges. Ich bin bei allem dabei.
Ist das nicht so voll eklig?
Bah. Nein, gar nicht. Das ist mega. Das sind ja eigentlich Minimaleingriffe, die ja in der Lokalanästhesie gemacht werden. Das ist Maximum eine Sache von einer halben Stunde und das ist genial. Das ist super.
Hast du eine OP, die du am liebsten machst, wo du so sagst, so, ja, darauf freust du dich jedes Mal, wenn du schon im Terminkalender siehst, heute kommt der Manfred und der macht eine und da sagst du, da.
Ja, also die zwei Haupt-OPs, die ich mache, sind tatsächlich die Beschneidungen und die Sterilisationen. Das sind so die zwei Hauptsachen, die ich am liebsten mache, weil die halt aufwendig sind, kann ich viel selber mitmachen.
Kurz, die Sterilisation für jemanden, der keine Ahnung hat. Wie würdest du das beschreiben, was du da genau machst? Weil klar, wir kennen Sterilisation meistens von Hunden. Die können halt dann keine Kinder mehr bekommen, so. Aber wie sieht das bei Männern aus? Wie wird ein Mann sterilisiert?
Also ein Mann wird sterilisiert, das sind ja die Samenstränge, die nicht entfernt werden, sondern die werden gecuttet. Die werden einfach durchschnitten. Die befinden sich im Hodensack. Man schneidet den Hodensack auf, nimmt eben den Samenstrang raus, den tastet man natürlich vorher, den klemmt man dann ab, schneidet einen Teil davon weg, verödet man, näht man zu und steckt man dann vereinzelt wieder in den Sack rein.
Aber heißt es dann, es gibt keinen Samenerguss mehr?
Nein, es gibt nach wie vor einen Samenerguss, nur die Samenfäden, die Spermien selber, die gibt's da nicht mehr, weil die Samenflüssigkeit besteht immer noch.
Aber da sind keine Spermien mehr drin.
Genau, da sind keine Samenfäden mehr drin. Genau.
Mein Name ist Dimitris Manus, ich bin Urologe in Berlin und arbeite vordergründig in der Niederlassung als niedergelassener Urologe und zum Teil auch in der Klinik. Krankheiten, die ich als Urologe behandle, eine der häufigsten im urologischen Bereich sind die erektilen Dysfunktionen, sogenannte Potenzstörungen.
Also wir werden ja später nochmal detailliert so über Vorhaut und beschnitten und was ist gesünder und was nicht reden. Aber du hast jetzt auch so Kondylome erwähnt, sogenannte Feigwarzen. Was ist das genau für Leute, die gar keine Ahnung haben jetzt, was das für eine Krankheit ist? Wie erkennt man das, wenn man jetzt vielleicht das Gefühl hat, oh, ich habe irgendwas an meinem Penis, was ich nicht kenne? Erzähl mal, was das für eine Krankheit ist und wie die behandelt wird.
Also Feigwarzen, Kondylome, die bestehen, wenn man eine HPV-Infektion hat. Humane Papillomaviren. Es gibt unterschiedliche Klassifikationen, ein High Risk und ein Low Risk. Wenn man eine Kondylome hat, hat man meistens einen Low Risk. Und Kondylome, die sehen aus wie Warzen.
Ein anderes Krankheitsbild sind die anogenitale Warzen. Die können praktisch im gesamten Bereich des Penises, des Skrotums, also Hodensacks und des Analbereichs erfolgen. Therapie ist meistens mit Salben oder mit chirurgischen Methoden, mit dem Laser zum Beispiel. Bei Jugendlichen, die noch nicht einen Geschlechtsverkehr hatten, da empfiehlt sich als Prävention, Prophylaxe die Impfung.
Wie richtige Warzen. Wenn die vermehrt sind und wenn die schon viel sind, dann sehen die aus wie so Blumenkohlröschen. Meistens sind die aber vereinzelt, die kann man überall haben, überall kriegen, aber meistens sind die dann doch eben am Penis, am Hodensack. Das ist bei dem High-Risk, HPV 16, 18 zum Beispiel, wenn man diese Zellen in sich hat. Bei den Frauen ist halt gefährlich, man kann halt dann eben Gebärmutterhalskrebs bekommen. Das ist halt dann schon eine Art von, man kann nicht sagen, man bekommt 100% Krebs, aber man hat halt dann schon so die Vorstufe, okay, es könnte sich was Bösartiges da entwickeln, bei einem High Risk. Bei dem Low Risk passiert nichts, man bekommt halt eben die Feigwarzen und das war's dann.
Ich hoffe, dass jetzt niemand da draußen, der das sich anhört und sich so denkt, oh shit, ich glaube, bei mir juckt's da auch gerade.
Ja, aber wobei, ich habe gelesen, dass glaube ich 80% aller Menschen zwischen so 15 und 30 haben diesen Virus, also HPV hat eigentlich fast jeder. Ja, deswegen, es kommt nur drauf an, ob es ausbricht.
Wie sind denn so Reaktionen von verschiedenen Männern, wenn du denen so überbringen musst, so, yo, du hast Pilze da unten oder sowas? Sind die dann geschockt oder sind sie so, oh ja, das dachte ich mir eh schon, wie weit ist da die Range?
Es kommt ja ganz drauf an, bei einem Pilz sind die eher, also wie oft gibt es eine Pilzballanitis, also ne.
Was ist das eigentlich auch so, was ist ein Pilz am Penis, also wie kommt der, was ist das genau?
Genau, so in etwa, also Käseschmiere. es kann also übertragbar sein von der Partnerin, dass sie einfach eine Infektion hatte, die hat es übertragen. Keine gute Hygiene, im Sommer ist dann einfach, vom Schwitzen kann es dann auch kommen. Meistens, die dann nicht beschnitten sind, haben das dann häufiger, dass sie eine Pilzballanitis haben, weil die Vorhaut dann einfach davor ist, die das nicht regelmäßig zurückziehen, um sauber zu machen. Das ist halt einfach eine entzündete Eichel. Ja, und das sollte halt dann, kann man super schnell mit einem Medikament, kortisonhaltigen Creme behandeln und gut ist.
Fertig, also ist das einfach nur so gereizt oder ist das so wie so Schimmelpilz? Wie sieht das aus?
Nein, es kann schon auch einen Belag haben. Also es ist wie so ein Ekzem. Das ist dann wie so ein Ekzem, kann dann natürlich auch schon ein bisschen einen Belag haben.
Also so weiß oder was? Ja, also so ein weißer Film auf...
Genau, so ein weiß-gelber Belag, ja. Genau, Käseschmiere halt.
Wow. Stinkt das auch eigentlich? Oh ja, das kann ganz schön stinken. Also meistens...
Wie riecht es denn, wenn man so einen Pilz hat? Riechst du das direkt? Riechst du das schon, bevor er die Hose aufmacht, oder ist es nicht so krass?
Nein, also so krass ist es nicht. Das ist dann meistens doch... Also ich sag jetzt mal, bei einer Vorhautenge, wenn einer jetzt schon extrem lange eine Vorhautenge hat, schneidet man dann auf und dann denkt man sich... Also bei einem, ich ekel mich echt vor gar nichts. Aber bei dem einen, da kennt ihr das Gefühl, wenn man eine Wunde sieht und auf einmal so ein Kribbeln im Bauch hat, weil man sich halt so ein bisschen ekelt vor der Sache. Und bei mir war das dann genauso. Wir haben, keine Ahnung, gefühlt 10 Kompressen gebraucht, um diese Käseschmiere da abzubekommen.
Beschreib mal den Geruch. Mit welcher Note hat das?
Säuerlich. Das riecht so säuerlich. Ja, das...
Riecht das wie Käse? Wie Schimmelkäse?
Nein, nicht wie Schimmel. Nein, nicht so. Das riecht wie eine Wunde, wie so Eiter. Eiter.
Pickel-Eiter.
So, ja, genau, so riecht es halt. Ja,
man riecht es so wie was Verdorbenes oder sowas? Nee, oder wie Kacke oder so?
Nee, das auch nicht. Kann man eigentlich auch nicht sagen. Nee, das Eiter. Ist halt, ja, wund. Ja, so wund.
Wundflüssigkeit,
Eiter. Wundflüssigkeit, Eiter, so riecht es halt dann. Ja.
Muss man sich so richtig die Nase zuhalten oder ist das so luftgehalten?
Wir haben ja Gott sei Dank einen Mundschutz an.
Okay.
Da geht es dann einfach. Also dadurch, dass wir das ja dann schnell wegmachen und schnell desinfizieren, geht es dann auch ganz schnell aus der Nase raus. Aber
man ist nicht richtig nah dran, man riecht es schon
auch. Man riecht es auch, ja, weil man steckt ja nicht seine Nase rein, man ist ja dann schon am Länge entfernt von dem Patienten.
Sobald der aufmacht und
genau. Sobald man das dann
entfernt, du riechst es.
Man riecht es dann, ja, definitiv.
Okay. Du hast es gerade schon gesagt, weil die nicht richtig reinigen. Wie reinigt man denn richtig?
Also man sollte natürlich jeden Tag sollte man die Vorhaut, der natürlich eine Vorhaut hat, sollte die Vorhaut komplett zurückziehen, komplett sauber machen, wie man sich halt sonst auch wäscht, überall sauber macht, auch eben unter der Vorhaut. Die Vorhaut zurückziehen, sauber machen.
Mein Name ist Özge. Ich bin Urologin. Seit 2007 interessiere ich mich für das Thema und habe natürlich meine Facharztausbildung fertig gemacht. Bin ich dabei, die Sexualmedizin noch zu erforschen und da mich weiter fortzubilden. Aktuell lebe ich in Berlin und muss leider meine schöne Stadt verlassen, weil ich in Süddeutschland in eine Praxis umsiedle und dort ab jetzt als niedergelassene Ärztin in einer urologischen Praxis arbeiten werde. Wenn man als erwachsener Mann seine Vorhaut gut pflegen möchte, rate ich all meinen Patienten davon ab, spezielle Pflegemittel dafür zu benutzen. Das ist insgesamt rausgeschmissenes Geld, es sei denn, ein Urologe hat zu so einem Produkt geraten. Im Prinzip reicht es total aus, beim Duschen die Vorhaut komplett zurückzuziehen, da mit Wasser, das am besten über den Körper runterrinselt, die Vorhaut sauber zu machen und dann kann der Mann sogar die Vorhaut wieder zurückziehen, dann ein bisschen rubbeln, damit unter der Vorhaut, wenn es irgendwelche Verschmutzungen gibt, diese sich lösen können, wieder die Vorhaut zurückziehen und wieder mit nur Wasser drüber rinseln lassen. Das reicht vollkommen aus. Falls trockene Haut da ist, Schuppungen da sind, dann kann man natürlich jegliche ganz normale Körpercremen oder auch Bodylotions benutzen, um ein bisschen Feuchtigkeit zu bringen. Was noch wichtig ist, ist, dass man als Mann auch gucken muss, dass unter dieser Vorhaut, also in der entstandenen Tasche, keine Feuchtigkeit sich ansammelt. Dadurch kann es zu Pilzinfektionen kommen. Das merkt man dann, dass die Vorhaut juckt, gerötet ist. Es ist ein äußerst unangenehmes Gefühl und sehr lästig. Frauen in unserem jüngeren Alter haben das sehr häufig. Man nennt es auch schmunzelnd die Grippe der Frau, also eine Pilzinfektion. Und davon sind tatsächlich auch sehr viele Männer betroffen, weil sie nie darunter Trockenheit schaffen. Also macht es Sinn, nach dem Duschen auch einfach mal die Vorhaut noch ein bisschen zurückgezogen lassen, sodass die Eichel trocknen kann. Was man gar nicht machen sollte, ist, wie gesagt, irgendwelche speziellen Cremen oder Reinigkeitsprodukte benutzen, übertrieben mit Seife rangehen, das zerstört nur die Haut.
Passiert es auch oft, dass ihr Patienten habt, die beschnitten sind und trotzdem diesen Pilz haben?
Ja, gibt es natürlich auch. Eben wie gesagt, entweder manche sind auch anfällig dafür, dass sie einfach dazu neigen, Ekzeme zu bekommen oder Pilze zu bekommen. Es gibt es natürlich auch am Ellenbogen, dass man ja plötzlich so einen Ausschlag hat oder sonstiges. Ist ja auch eine Art Pilz, die man dann da hat.
Aber ist es normal wie so ein Hautpilz einfach? Also es gibt ja so Flechten oder sowas, die man manchmal kriegt.
Ja, das ist schon ein anderer Pilz. Ist dann schon ein anderer Pilz. Also es gibt ja auch verschiedene Arten von Pilzen. Candida zum Beispiel oder meistens machen wir keinen Abstrich davon, außer das ist hartnäckig. Wenn wir jetzt einfach schon 2 Salben probiert haben und es geht immer noch nicht weg, da machen wir meistens einen Abstrich davon.
Und der Auslöser sind entweder mangelnde Hygiene oder es ist eine Geschlechtskrankheit von Sex gekommen. Okay.
Das Wichtigste ist einfach, im Endeffekt, es ist egal, wie viel Partner man hat, das Wichtigste ist wirklich einfach das Hütchen rüberziehen. Weil es gibt so viele sexuell übertragbare Krankheiten, Chlamydien, Ureaplasmen, Mykoplasmen, Trichomonaden,
Syphilis, erklären, genau. Weil du sagst so
viel. Ja, also, ja.
Was ist ein Chlamydien? Weil das kennt man so aus.
Chlamydien, das sind Bakterien, die eine Harnröhrenentzündung machen, die eben sexuell übertragbar sind. Genauso wie die Mykoplasmen und die Ureaplasmen. Das sind Bakterien, spezielle Bakterien, die in der Harnröhre sind und die eben Ping-Pong-Geschichte machen, wenn man die nicht behandeln lässt. Aber und die macht eine Harnröhrenentzündung.
Und das Risiko von Chlamydien für Männer ist, wenn es unbehandelt bleibt?
Kein Risiko. Also im Endeffekt nicht so ein hohes Risiko wie bei den Frauen. Bei den Frauen macht es, bei den Männern schon auch, aber bei den Frauen macht es eher Unfruchtbarkeit.
Also lasst euch definitiv regelmäßig testen. Definitiv.
Gibt es Krankheiten, die mehr bei Männern vorkommen, die heterosexuellen Sex haben oder Krankheiten, die mehr bei Männern vorkommen, die mit Männern Sex haben? Oder kann man da nichts feststellen, was so häufiger ist, bei welchem Partner du hast?
Also Syphilis ist ja dann doch tatsächlich meistens, also Chlamydien, Ureaplasmen, Mykoplasmen bei beiden. Syphilis eher bei Homosexuellen, aber ansonsten kann man das nicht so pauschalisieren.
Es gibt auch keine Krankheit, die du eher von Frauen bekommst.
Nein,
oder so?
Doch. Gardnerella vaginalis, das ist tatsächlich, also wenn die Männer damit kommen mit Gardnerella vaginalis, das ist dann tatsächlich, die Männer haben das von der Frau.
Und das ist was genau?
Das sind auch Parasiten, die man dann hat, die dann festgestellt werden, die dann bei der Frau in der Schleimhaut eben vorhanden ist und die überträgt es dann dem Mann. Der hat dann eben auch eben Harnröhrenbeschwerden, Jucken, Brennen, solche Sachen und da kommt es dann eben auch von. Es gibt dann auch ein bestimmtes Medikament, wo dann eben beide sich therapieren lassen müssen.
Zu bestimmten sogenannten Randgruppen, wie es in früheren Zeiten hieß, wie zum Beispiel die Aufteilung aufgrund der sexuellen Vorlieben oder aber auch alles andere, kann ich nur sagen, ich glaube, da sind die Bias, also die Fehleinschätzungen aufgrund der Vorselektion der Patienten viel höher. Das heißt, nicht jeder Schwule, der schwul ist, ist deswegen krank. Und er hat was Besonderes, sondern der unvorsichtig ist und sich nicht damit auskennt, hat Beschwerden. Der kommt dann auch ins Krankenhaus oder zum Urologen mit diesen Beschwerden. Und dann wird gesagt, vielleicht aber auch so wahrgenommen, dass genau diese Randgruppen das eben viel haben. Umgekehrt würde ich aber auch sagen, jeder, der über Sex mit seinem Urologen reden möchte, sollte das unter 4 Augen und wenn er dem Urologen vertraut, auch über seine Vorlieben reden, damit der Urologe ihn entsprechend behandeln kann. Wie zum Beispiel Männer, die immer wieder ungeschützten Sex in Bordellen mit Frauen haben oder auch mit Männern natürlich auch ein Thema, aber vor allem immer wieder Seitensprünge haben, die sie ohne Kondome durchführen und sich immer wieder was einfangen. Die Offenheit zum Urologen ist sehr wichtig und dazu gehört natürlich auch, dass man seinem Urologen vertrauen kann.
Ich habe jetzt ein bisschen geguckt, so was Urologen irgendwie sonst noch so machen. So Harnsteine für eine zu große Prostata. Was sind diese Harnsteine und wie merkt man, dass die Prostata vergrößert ist?
Viele, also meistens, wenn die Prostata vergrößert ist, also man macht ja die Krebsvorsorge für alle Männer jetzt bitte. Ja. Ab 45 geht's bitte alle zum Urologen.
Ab 45?
Ab 45 macht man die Krebsvorsorge für die Männer, genau. Mhm. Und da tastet man eben die Prostata, da macht man einen Ultraschall, eine Blutabnahme, den PSA-Wert, Prostata spezifisches Antigen. Da schaut man eben, wie hoch der Prostatawert ist.
Was 55. Ist denn die Prostata überhaupt?
Das ist die Vorsteherdrüse, die Prostata.
Wo ist die?
Die ist am Enddarm hinten. Also wenn man die tastet, geht man rektal rein mit dem Finger. Und die meisten klagen dann, wenn die Prostata zu groß ist, die meisten Männer haben dann so, ich kann nicht mehr richtig auf Toilette, irgendwie kommt so ein kleiner Strahl raus. Dann tasten wir das, oh ja, dann sehen wir, gut, du hast so eine große Prostata. Gibt es bestimmte Medikamente dafür, wo die Prostata eben wieder ein bisschen kleiner wird, wenn gar nichts mehr geht, dann macht man eine Ausschabung der Prostata.
Und Harnsteine war das, was, wenn man jetzt zu lange nicht aufs Klo geht?
Nein. Nee, ach so. Nein, das hat damit nichts zu tun. Also viele neigen oder manche neigen einfach dazu, dass man Nierensteine bekommt oder Harnleitersteine bekommt. Das ist halt auch nicht lustig. Das sind dann tatsächlich wie so kleine Kieselsteine, die können auch ein bisschen größer sein, sitzen dann in der Niere und gehen dann eben den Harnleiter komplett runter. Wenn die zu groß werden, muss man aufpassen, dass sie eben den Blasenausgang nicht verstopfen. Wenn die zu groß oder zu viele sind, kann man die dann auch zertrümmern.
Aber wie kriegt sehr, man sehr die? Und dann pinkeln aus. Manche Leute Steine.
Ja, die pinkeln dann tatsächlich die Steine raus, richtig. Das heißt dann, dass sie dann, also viele kommen dann mit Flankenschmerzen, die haben dann so kolikartige Schmerzen. Mhm. Dann wissen wir schon, okay, der hat kolikartige Schmerzen, schicken wir jetzt mal zur Computertomographie. Der hat bestimmt irgendwo einen Stein und dann bestätigt sich das, okay, hier ist ein kleiner Stein. Jetzt warten wir mal ab, ob der von alleine weggeht. Wenn nicht, dann schicken wir die in die Klinik, um den zu entfernen.
Also, ich bin ganz ehrlich, es hört sich für mich alles sehr, 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 sehr eklig an.
Aber man muss echt öfter zum Urologen gehen.
Man muss hin, aber ich kenne dieses innere...
Kann man auch einfach mal so ohne Grund zum Urologen gehen, einfach um sich mal
kontrollieren zu lassen? Da kommen ganz viele zu uns ab. Ab 20 kommen da, ich möchte mich einfach mal urologisch untersuchen lassen.
Was macht ihr denn dann? Tastet ihr dann so ein bisschen rum, macht so ein paar Abstriche? Was
Finger wir machen Po? Dann, nein, meistens nicht Finger im Po. Nee, das machen wir dann wirklich nur ab 45, genau. Ja, genau. Nein, aber tatsächlich, nee, bei den 20-Jährigen, da tastet man die Hoden tatsächlich. Grundsätzlich machen wir eine Urinkontrolle, das ist immer das allererste. So, guten Tag, Herr Müller, hier bitte Ihr Urinbecher, geben Sie mal einen Urin ab. Das ist das Erste, was wir machen. Dann werden eben ein Ultraschall gemacht von den Nieren, von den Hoden meistens. Die Hoden werden dann noch abgetastet.
Ich habe jetzt ein paar Fragen von unseren HörerInnen. Vivian Greive fragt, warum machen Menschen eine Beschneidung? Was ist die häufigste Motivation oder der häufigste Grund?
Der häufigste Grund ist tatsächlich, dass sie eine Vorhautenge haben. Es gibt es nicht mehr oder man kann natürlich aus rituellen Gründen nach wie vor die Beschneidung machen. Wird halt nicht mehr von der Krankenkasse übernommen. Je nachdem kostet zwischen 250 und 450 Euro. Aber die kommen tatsächlich, weil die eine Vorhautenge haben und die gar nicht mehr zurückziehen können. Das ist die Nummer eins, warum eben die Beschneidung gemacht wird.
Ein anderes sehr wichtiges Krankheitsbild ist die Phimose. Die Vorhautenge, die kommt im kindlichen Alter vor, aber häufiger im Erwachsenenalter. Ältere Männer mit sehr häufig Diabetes mellitus haben eine Vorhautenge durch die schlechte Durchblutung der Vorhaut. Die kann dann einreißen und dann narbig verheilen und das führt dann letztendlich zu einer Vorhautenge. Die Therapie, die kann entweder mit Salben oder durch die Beschneidung Zirkumzision erfolgen.
Wird die dann irgendwann mal enger oder wächst der Penis zu schnell? Weil am Anfang hat sie ja gepasst, ist ja Natur. Deswegen verstehe ich immer nicht, also warum ist die Vorhaut so eng? Was heißt das genau?
Also es gibt ja noch eine innere Vorhaut, so einen inneren Vorhautblatt. Es kann zum Beispiel sein, wenn man bei einem Geschlechtsverkehr viele mal eine Verletzung hatte, einfach mal zu wild war oder wie auch immer, dass man Mikrorisse hatte und es sich dann einfach nach der Zeit verengt. Es kann aber auch einfach Laune der Natur sein, dass sich das einfach in den Jahren sich verengt. Unser ältester Patient war allerdings 83. Den wir beschnitten haben.
Und dem ist mit 83 aufgefallen, er hat eine Vorhautverengung.
Da ging es gar nicht mehr runter. Also es ging immer so minimal, hat ihn nie gestört. Und wo er dann gemerkt hat, so jetzt geht es nicht einmal mehr über die Eichelkuppe runter, da hat es dann machen lassen mit 83.
Das fragt Milena, was gibt es für unterschiedliche Arten von Beschneidungen?
Es gibt zwei Arten, entweder eine Vollbeschneidung oder eine Teilbeschneidung. Eine Vollbeschneidung ist, dass man die Vorhaut komplett entnimmt. Und bei der Teilbeschneidung, da macht man das zur Hälfte nur. Also da lässt man ein Stück von der Vorhaut noch dran. Ist halt einfach angenehmer für die Männer, wenn die eine Erektion bekommen, ist für die meistens angenehmer. So ist halt dann die Eichel nicht komplett frei, sondern ist dann noch ein bisschen bedeckt und für die ist es dann meistens angenehmer.
Warum ist das angenehmer?
Weil die das ja die ganze Zeit gewohnt waren, dass ja die Eichel bedeckt war mit der Vorhaut. Wenn man das von klein auf nicht kennt, dann vermisst man das auch nicht. Aber wenn man das eben kannte, dann vermisst man es, weil die Eichel dann doch empfindlicher ist. Und wenn dann noch ein Stück drauf bleibt, also dran bleibt, ist für die einfach angenehmer und auch wenn die jetzt beim Verkehr oder Masturbation ist es nicht so schmerzhaft, sage ich jetzt mal. Es ist danach mit einer Vollbeschneidung auch nicht schmerzhaft, aber es ist halt einfach angenehmer.
Also du hast ja gesagt, man kann voll und ganz, aber wie ist wirklich 1:1 der Ablauf? Also was passiert, wenn man jetzt sich beschneiden lässt? Wie geht es genau? Dann kriegt man Narkose, genau, was sind das für Messer, wie viele, wie lange dauert das? Sag mal wirklich für ganz Dummies, Wie sind die Schritte? Ja, wie sieht das überhaupt aus? Also wie sieht dein Alltag auch aus? Wie ist so eine Beschneidung?
Ja, wir bereiten den Patienten vor. Der weiß natürlich, dass, okay, der wird jetzt beschnitten. Der bekommt eine Aufklärung von uns, was eben Nebenwirkungen sein könnten und so weiter. Den bereiten wir dann vor. Meine Aufgabe ist dann schon mal, ich lege den Patienten hin, ich desinfiziere das alles schon mal und bereite dann den Tisch vor. Da kommen auf jeden Fall 4 Klammern drauf, eine chirurgische Pinzette, ein Skalpell, ein scharfes Messer, Schere kommt da drauf, 2 Fäden, die sich selber von alleine lösen.
Ach, das ist das, was du neben ihm
das in ist, so eine, was ich so eine, auf dem Tisch vorbereite.
So Tasche da liegt.
Auf dem Tisch.
Wo der Chirurg oder die Chirurgin das
genau schnappt. Genau, also das machen ich und meine Chefin. Mhm. Wir beide machen das dann gleichzeitig, also das liegt dann am Tisch. Mhm. Sie gibt mir dann zum Beispiel, oder sie fängt dann an, die Instrumente ranzumachen. Also der erste Schritt ist, dass man erstmal guckt, okay, wie eng ist es, wie weit kommen wir rein? Wir fixieren die Vorhaut mit 2 Klammern und dann fangen wir an, drumherum erstmal die Vorhaut zu lösen mit einem Skalpell. Und dann schneidet man eben rein die Haut, also man schneidet dann die Haut eben zwischen Eichel und Vorhaut, schneidet man dann eben rein, um die eben dann ablösen zu können. Das Nähen ist eigentlich die größte Sache an dem Ganzen. Man tupft dann, wir haben dann noch eine pipolare Pinzette mit einem Strom, eine Strompinzette, wo wir dann die kleinen Gefäße veröden.
Aber ist es dann wie, wenn du eine SIM-Karte kleiner machst, dass du immer Stück für Stück erstmal schneidest und nicht gleich unten
genau
ansetzt?
Genau, immer Stück für Stück. Wir gehen einmal drumherum, um zu schauen, okay, wie weit sind wir jetzt? Wie
so,
weit
unten
sind
mehr,
wir?
Können wir noch
genau,
mehr?
Okay, genau, verstehe. Genau. Das ist halt so.
Wie man so eine Spirale bei Papier machen würde.
Ja,
irgendwie ja so. Genau, so in etwa.
Und das heißt, am Anfang ist es vielleicht so immer so 1 Millimeter?
Nee, wir
oder?
Wissen schon ungefähr. Das sind ungefähr schon von Anfang an circa, ich schätze jetzt mal zwischen 3 und 4 Zentimeter, was wir da, krass, genau. Okay. Also schon ungefähr 3 Zentimeter, sagen wir es mal so. Und dann sehen wir, okay, dann stulpen wir die Vorhaut nach unten, um zu schauen, haben wir jetzt noch Platz, haben wir noch genug Vorhaut oder nicht. Mhm. Wenn da noch genug Vorhaut dran ist, dann gehen wir noch mal ein paar Millimeter runter. Und dann wird der Kranz komplett abgeschnitten.
Dann wird es genäht, oder wie?
Zuerst wird eben verödet. Die ganzen Gefäße verödet mit der pipolaren Pinzette, mit einer Strompinzette, werden wir die ganzen kleinen feinen Äderchen, werden wir die veröden. Wenn wir die verschließen, wieder so die Gefäße. Brutzeln. Genau.
Okay. Wow, okay. Und ist das Vollnarkose oder
Lokalanästhesie?
Genau.
Aber er sieht nichts, das ist ein Vorhang.
Er könnte zusehen, aber wir sagen meistens Kopfhörer auf bitte oder wir quatschen dann mit dem Patienten, dass wir den dann einfach ein bisschen ablenken. Die liegen dann flach da, wir reden dann mit denen ein bisschen ablenken von der ganzen Situation und dann funktioniert das schon eigentlich ganz gut.
Wenn man diese Beschneidung jetzt gemacht hat, wie lange ist es dann nach 2 Tagen wieder ganz normal wie vorher? Oder wie, also wenn man erwachsen ist, wie lange hat man Beschwerden? Das haben wir ja noch gar nicht durchgespielt. Also
richtig,
man schneidet dann durch, dann wird das, was geht dann? Also es wird zugenäht, dann wird noch so Desinfektion drauf gesprüht oder so.
Genau, richtig.
Und
also
dann
man macht halt, wie gesagt, man klemmt die Vorhaut ab, dann schneidet man die Vorhaut runter, man verödet die ganzen Äderchen und das Ganze, um das Blut eben zu stillen, dann näht man. Das Nähen ist eigentlich das Längste, was am längsten dauert. So, dann bekommt er erstmal einen Verband von uns mit Branovidon, also mit einer Jodsalbe. Dann am nächsten Tag kommen die Leute dann auch nochmal zu uns zur Nachkontrolle, OP-Kontrolle. Wie sieht es aus? Ist extrem geschwollen oder nicht? Bei manchen schwillt es mega an, bei manchen schwillt es überhaupt nicht an, je nachdem. Und die Fäden, die lösen sich dann von selber zwischen 4 bis 6 Wochen ungefähr.
Die liegen dann, die fallen runter?
Die fallen dann runter, genau. Peu à peu fliegen dann runter die Fäden. Und dann, also Schmerzen haben die meistens. Wir geben denen dann auch natürlich für daheim Verbandszeug mit. Die müssen dann ab dem 3. Tag auch ein Kamillenbad nehmen. Mit so einer Kamillenlösung. Weiterhin selber schmieren, damit die Haut eben, weil bei einer Erektion ist ja ein bisschen schmerzhaft dann bei so einer offenen Wunde. Die Fäden können dann plötzlich platzen. Einfach viel mit Bepanthen einschmieren. Ja, und meistens ist dann so nach einer Woche, dass sie dann relativ schmerzfrei sind. Von dem Ganzen, dieser Wundschmerz ist dann auch weg. Ja, und dann heißt es eigentlich nur noch komplette Abheilung zwischen 4 bis 6 Wochen.
Und danach dürfen sie wieder Sex haben.
Danach können die wieder machen, was sie
aber wollen. Aber nicht nach 2 Wochen.
Nein,
nicht. So nach ungefähr 6 Wochen.
Richtig, genau. Okay. Zwischen 4 und 6 Wochen, genau.
Und tut das Pinkeln weh, die ersten
Nein,
paar Wochen?
Das ist total witzig, weil du das gerade ansprichst. Ja. Jeder, nachdem wir diesen Verband dran gemacht haben und bei jedem, nachdem wir beschnitten haben, kann ich dann eigentlich noch normal pinkeln. Ja, wir haben nur die Vorhaut weggemacht. Wir haben nichts an der Harnröhre gemacht. Okay. Das ist total witzig, weil viele immer dann das gleich verbinden mit dem Pinkeln, ja. Das ist echt witzig. Nein, jeder. Wirklich, jeder kriegt es, dann kann ich dann eigentlich...
Und der Verband bleibt dauerhaft immer dran?
Nein, der wird dann irgendwann mal entfernt. Also die ersten 3 Tage sollte das dranbleiben. Okay. Warum auch? Damit es einfach, damit der Penis weiter kompromiert wird, damit die Schwellung nicht extrem...
Das ist nicht eine hässliche Form an
der... Nein, nicht wegen der Form, sondern damit es nicht überhand nimmt mit der Schwellung. Okay. Weil es ist ja trotzdem, es sind ja viele Schnitte, die ja gemacht werden und viele Nähte. Und mit dem Verband wird das alles kompromiert. Am besten ist dann auch immer den Penis nach oben lagern. Genau, enge Unterhosen tragen, ja, damit es dann alles schön nach unten abfließen kann.
Wir hatten ja auch mal eine Folge, da haben wir über so Körper und so gesprochen. Behandelt ihr auch sowas wie Mikropenis? Also wenn jemand einen zu kleinen Penis hat, oder ist das dann nicht mehr eure Abteilung?
Nein, das ist nicht mehr unsere Abteilung. Das gehört dann schon wirklich in die plastische Chirurgie rein. Ja, ist nicht mehr unsere Abteilung.
Tut mir leid für all diejenigen, die jetzt gerade einen Mikropenis haben.
Ja, das ist ja auch ein Krankheitsbild. Viele.
Ja, ihr hört einfach in die andere Folge rein. Da haben wir auch darüber gesprochen, ob man sich den Penis verlängern lassen kann.
Ja,
sehr spannende. Ja. Aber eigentlich krass, dass für diesen Eingriff, in, zumindest hier in Deutschland, so ein, nicht Aufwand betrieben wird, aber dass es so hochmedizinisch vonstatten geht. Und anderswo gibt es da einfach nur den Dorfberber oder den Dorffriseur, der macht es halt so schnippschnapp und leckt die Eichel.
Es hat einen gegeben, der war sehr bekannt in der Gegend. Und der ist immer in die Dörfer rumgereist und hat... Jungs beschnitten.
Aber so mit medizinischer Vorsorge oder schnell am Esstisch auf die Seite geräumt?
Ich habe mal gesehen, wie er das gemacht hat. Auf jeden Fall, es hat keine halbe Minute gedauert. Auf jeden Fall, er hat eine Schere gehabt, hat die Schere desinfiziert gehabt und dann hat er nochmal, so mit Feuer nochmal desinfiziert. Mhm. Und er hat die Vorhaut nur kurz weggeschnitten. Und dann wird halt, kommt ein Verband drauf und dann, er kommt nach einer Woche.
Früher gab es doch jemanden, der bei uns im Dorf die Kinder beschnitten hat. Wie hieß der genau? Da gab es Shaukat El Shalabi und Dr. Walid. Aber waren das Ärzte oder haben die das einfach so gemacht? Nee, keine Ärzte, sondern Beschneider. Also einfach Beschneider oder waren es auch Friseure? Also deine Aufgabe war das Beschneiden. Dann hat er seine Arzttasche mitgebracht und kam ins Dorf zum Beschneiden. Und wann wurden die Jungs beschnitten? Das war mit 2 Monaten, oder? Nein, wann die Eltern wollten. Das war ganz unterschiedlich, mal 3, mal 4 oder 5 Monate, aber am besten war es mit etwa 2.
Wie stehst du denn so klassischen, traditionellen Beschneidungen gegenüber? Was sagst du dazu?
Finde ich ein bisschen heftig, weil ich halt weiß, wie das eigentlich richtig funktioniert. Ja, ich sage jetzt mal, bei uns in Palästina ist es halt schon ein bisschen schwierig. Ich habe die Beschneidung damals schon von meinen Brüdern mitbekommen. Da habe ich
wie
das
war
nicht.
Bei denen eigentlich?
Ja, da waren wir in Jordanien. Das war eigentlich total witzig. Da waren wir bei meinem Onkel und dann kam dann so ein Mann, okay, wieder ein Onkel, ein Verwandter, ja, meines habe ich halt gedacht. Ja, und dann hieß es ja, eins nach dem anderen bitte auf dem Esstisch. Die haben dann den Esstisch ausgebreitet. Die waren, das war 95, ich war 9, die waren 6, 6, 5, 2.
Okay.
Sowas um den Dreh.
3 auf einmal die.
Alle 3 auf einmal, ja. Eins nach dem anderen. Also zuerst so, der erste bitte, der wurde hingelegt, zack, zack, beschnitten. Die Vorhaut wurde ja tatsächlich einfach nur mit so einer Klemme, wurde die nach vorne gezogen. Das wurde einmal zack, ja, abgeschnitten, verbunden und fertig. Hab ein schönes Leben. Ohne Betäubung und nichts.
Ohne alles.
Ohne nichts. Ganz radikal.
Alkohol drauf? Oder?
Die sind einfach nur verbunden. Die Beine werden dann noch verbunden, damit die sich nicht so viel bewegen. Den ganzen Tag liegen die Kinder, die armen Kinder, dann stumm da. Und die Beine sind halt dann komplett verbunden und die dürfen sich den ganzen Tag nicht bewegen.
War das für dich damals, das sind ja meine Cousins, deswegen bin ich so geschockt. Wie hast du das so... Also haben die dir leid getan? Haben die danach rumgeheult? Waren die so...
Ich habe das erst so richtig, also dadurch, dass ich selber erst 9 war, habe ich das nicht so richtig realisiert. Die haben zwar ein bisschen geweint, aber das war's halt dann. Wo ich das so richtig realisiert habe, das war bei meinem Neffen. Von meiner Schwester, der Sohn, der wurde auch beschnitten. Da habe ich das live mitbekommen und ich fand das ist die größte Katastrophe. Am liebsten wäre ich dem Typen, der das gemacht hat, wäre ich den an die Gurgel gesprungen. Das Kind, das hat geweint, das ist schon vor lauter Schmerzblau angelaufen. Der hat fast keine Luft mehr bekommen, weil das einfach, das war einfach zu viel auch, was er abgeschnitten hat.
Ich habe auch gelesen, dass oft Kinder, die auf die Art und Weise beschnitten werden, in so einen Schmerzkoma fallen. Also das ist so schlimm, dass sie halt einfach, die fliegen um, die sind dann weg.
Ja, wer hat das damals, also wer war, waren das auch Friseure oder waren das irgendwelche...
Es gibt so eben traditionelle Beschneider. Traditionelle Beschneider, genau. Ach,
das ist
also,
deren Job.
Das ist
deren
die
Job.
Gehen von Dorf zu Dorf und sagen so, yo, ich bin Sonntag hier, bringt die Kinder, schnapp, schnapp, schnapp.
Aber Fisch, die hatten keinen Alkohol, keine Betäubung, einfach nur ein Messer und hier, komm, kleiner Junge, einmal kurz ablenken und dann...
Richtig, ganz genau. Also das sah mir schon so aus, als als wie wenn er gerade das, keine Ahnung, vom Zweiten Weltkrieg rausgegraben hat, das Messer.
Wie viel hat man, wie viel Zeit, weißt du, wie viel das gekostet hat?
Nein, ich weiß es leider nicht, wie viel das gekostet hat. Also es hat eine Menge gekostet für damals, aber wie viel das gekostet hat, weiß ich nicht mehr ganz genau.
Wir sind ja vor einem christlichen Dorf. Weißt du, warum das bei uns so wichtig ist, dass man das macht? Also hast du das mal gefragt?
Ja, also man macht es überwiegend wegen der mangelnden Wasserversorgung, die wir haben. Einfach aus hygienischen Gründen. Okay. Nicht aus rituellen, also nicht aus der Religionssicht, sondern einfach wirklich nur aus hygienischen Gründen wegen Wassermangel.
Das ist crazy.
Heftig.
So, es gibt ultra-orthodoxe jüdische Rabbis, die das so, die den Penis so in den Mund nehmen und dann irgendwie abschneiden. Das ist so eine ganz...
Mit den Zähnen so abreißen.
Nein, die schneiden schon, aber die nehmen halt so den Penis in den Mund und ziehen irgendwie die Vorhaut so vor. Das ist so eine Technik irgendwie, I don't know. Und es ist sehr extrem umstritten.
Yeah.
Weil auch schon, also das, was ich gelesen hatte, war zumindest in der Ostküste von Amerika. Und da wurde irgendwie so von 15 Babys haben 10 Herpes bekommen und 2 haben irgendwie so Blutungen gehabt und irgendwie Verstümmelungen. Also es ist komplett krud. Aber die haben daran halt festgehalten, weil die irgendwie mit so religiöser Argumentation um die Ecke gekommen sind.
Das finde ich auch spannend. Ich habe mit einer Urologin gesprochen, die hat türkische Wurzeln. Und sie meinte, dass wenn man das so rituell oder so irgendeine Ecke irgendwie macht, dann kannst du halt später immer noch Schäden oder Wunden am Penis halt haben. Und es kann dir auch wehtun immer wieder.
Ich persönlich finde das sehr gut, dass die Krankenkassen in ihrem Bezahlsystem unterscheiden zwischen einer medizinisch notwendigen Beschneidung und jeder Arzt eben auch medizinisch nicht notwendige Beschneidungen durchführen kann. Als Urologin finde ich, dass das den Eltern zusteht, ihre Kinder rituell beschneiden zu lassen. Und ich begrüße jeden, der deswegen zu mir als Profi kommt und nicht in irgendwelche Kaschemme geht oder von Menschen sich beschneiden lässt, die dann die Nachsorge nicht ordentlich machen. Ich habe tatsächlich mehrere Männer gesehen, die in ihrer Kindheit rituell beschnitten worden sind, dann aber eine katastrophale Wundheilung hatten, sprich der Penis, die Vorhaut so starke Narbenbildungen hatte, dass man da danach natürlich nichts gemacht hat und der Mann dann Zeit seines Lebens unter schmerzhaften Erektionen gelitten hat und der Sex im Prinzip auch sehr eingeschränkt möglich war oder eben mit Schmerzen behaftet war. Das muss nicht sein. Wenn etwas gemacht wird, dann sollte das professionell gemacht werden. In den Kosten, die bezahlt werden, sind ja auch die Nachsorgeuntersuchungen mit drin und das ist auch gerechtfertigt.
Wenn man auch zu viel von der Haut wegnimmt, das hat man hat ja dieses Penisbändchen, wo ja eigentlich auch die meisten Nerven drin liegen. Und wenn es zu kurz ist, das nennt man dann Frenulum. Also das Bändchen heißt Frenulum und es gibt dann oft einen Frenulumriss. Dass viele, die beschnitten worden sind oder zu viel damals als Kind abgeschnitten worden ist, dass sie dann einfach eine Peniskrümmung haben bei einer Erektion, weil eben nicht so viel Vorhaut mehr dran ist, weil eben zu viel abgeschnitten worden ist. Und es muss dann irgendwann mal im Alter nochmal repariert werden. Da wird der.
Wo ist das Frenulum? Das ist auf der Unterseite, richtig?
Das Bändchen, genau, okay. Das ist das Bändchen an der Eichel an der Unterseite.
Ah, weiß jeder, wo das ist. Ja, weil ich war auch erst so, wo ist ein Bändchen? Okay, aber jetzt,
Aber dann finde ich noch interessant, was heißt zu wild? Also, die erzählen das ja dann. Ist es einfach zu schnell und aggressiv oder haben die irgendwelche Sachen benutzt, wo es dann einfach gefährlich wurde und für gesundheitsschädigend war? Also, gibt es so konkrete Geschichten oder Sexpraktiken, wo du sagst, hey, ist zwar okay, wenn es dir Spaß macht, aber dann landest du vielleicht bei mir in der Praxis?
Nee, gibt es nicht. Also das ist einfach tatsächlich nur, also oft passiert es ja auch beim Oralverkehr, weil die dann mit den Zähnen hängen bleiben oder so. Mhm. Oder tatsächlich, weil die dann einfach zu wild waren, weil es denen das nicht schnell genug ging. Aus irgendwelchen Toys, sage ich jetzt mal, kann es eigentlich nicht passieren.
Okay. Das schon.
Ja, also es gibt viel zu beachten rund um die Eichel, den Penis und das Frenulum und den Hodensack. Und
in der Urologie kommen natürlich sehr viele obskure Fälle. Also sehr häufig zum Beispiel gibt es Patienten, die Fremdkörper sich einführen in die Harnröhre. Und das Extremste, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass ein Patient sich eine Radioantenne in die Harnröhre reingeschoben hat. Das ist natürlich extrem, ne? Das musste man dann auch operativ entfernen.
Ganz kurz, weil kann man sich den Penis brechen?
Es gibt tatsächlich, also den Penis brechen, wir hatten tatsächlich mal einen, das war total witzig. Ja, für ihn natürlich nicht, aber für uns halt witzig. Der wollte mal was mit seiner Freundin ausprobieren und er hat gedacht, der ist Superman und ist tatsächlich auf den Schrank hoch und wollte mit einer Erektion in sie reinspringen und ist daneben an den Damm und hat sich dann tatsächlich den Penis gebrochen. Das ist ja nur ein Muskel. Und er ist dann tatsächlich mit allen Farben angekommen. Der war lila, grün, blau. Und es hat dann, ja, so in etwa, und es hat dann 6 bis 8 Wochen gedauert, bis es dann wirklich verheilt ist.
Moment, also wenn du jetzt gerade unseren Podcast hörst und du bist auf den Schrank geklettert und dachtest dir, du könntest hier so Bauchsplash in deine Freundin machen. Also lernt daraus. Also, aber ein gebrochener Penis ist quasi ein Muskelriss. Okay.
Ein anderes Krankheitsbild ist die Penisdeviation. Das ist die Penisverkrümmung. Die kann angeboren sein oder erworben. Die erworbene Form ist die häufigste. Die kriegt man praktisch im Laufe des Lebens. Da sind sehr häufig Männer, die im Rahmen des Geschlechtsverkehrs ein Trauma erleben. Und durch eine Vernarbung des Schwellkörpers kommt es zu einer Penisverkrümmung. Je nach Grad dieser Penisverkrümmung guckt man, ob man mit Medikamenten behandelt oder teilweise auch mit einer Begradigungsoperation.
Wow.
So, wir haben noch
Wir haben sehr viele Fragen.
Macht es einen Unterschied, so wie alt jetzt jemand ist bei einer Beschneidung? Also ist es so, gibt es ein optimales Alter? Bei jüdischen Menschen ist es ja nach 8 Tagen, bei manchen nach 3 Monaten. Bei meinen Cousins war es jetzt mit 5, 6, 7. Was ist so vielleicht ein gutes Alter, würdest du sagen, für eine Beschneidung? Oder wo geht's am einfachsten? Vielleicht auch medizinisch. Vielleicht, wenn er klein, also sollte der Penis schon ausgewachsen sein? Oder ist es besser, wenn er klein ist?
Also ich finde, das für der Erwachsene, der bekommt es natürlich immer mit und es ist immer mit Schmerzen verbunden, weil er das einfach wahrnimmt, was da eigentlich geschieht. Bei dem Kind, ich habe meinen Sohn mit 1 Jahr und 2 Monaten beschneiden lassen, der hat gar nichts gemerkt, überhaupt nichts. Am nächsten Tag, der hat dann noch Windeln getragen, der hat einmal in eine Windel gemacht, hat einmal aufgeheult und das war's dann. Und die Wunde, die war nach 2 Tagen, war alles vorbei.
Wie du ja weißt, habe ich muslimische Hintergründe und ich bin auch muslimisch erzogen worden, aber lebe jetzt nicht praktizierend. Mein Mann ist christlich erzogen worden, christlich-katholisch, und er lebt auch nicht praktizierend. Wir haben einen Sohn und das Thema war dann natürlich für uns auch sehr aktuell, als er älter geworden ist und dann wir überlegt haben, ist die Vorhaut jetzt zu eng, wird er Probleme haben, möchte ich eigentlich, dass er beschnitten wird oder nicht. Und das Thema war jetzt, mittlerweile sind es schon 5 Jahre her, ein großes Thema bei uns. Und wir haben uns gemeinsam dafür entschieden, alles so, wie die Natur es beschaffen hat, zu lassen und zu sagen, wenn es medizinische Probleme gibt, dass wir dann eine Beschneidung durchführen lassen. Das bedeutet natürlich, dass man oder ich als Mutter oder Vater dafür sorgen muss, dass mein Kind auch seinen Penis sauber macht, eine Beziehung zu seinem Penis hat auf eine Art und Weise. Ich weiß, ich habe jetzt gelacht, das hört sich im Prinzip lustig an. Es ist aber so, das ist ja auch ein Körperteil und den darf man nicht vernachlässigen. Das ist ein Körperteil, zu dem man eine natürliche, normale Beziehung aufbauen sollte und es natürlich pflegen sollte. Das passiert bei uns im Haushalt ganz normal, so wie Duschen ganz normal ist. Es gab immer wieder Phasen, wo es zu erhöhten Entzündungen im Vorhautbereich kam, sodass wir das gut gepflegt haben und es gar keine Probleme gab. Ja, mal schauen, wie das Leben sich weiterentwickelt. Wenn sich kein Problem ergibt, werden wir da auch nichts machen lassen.
Also wenn sich einer dazu entscheidet, sich beschneiden zu lassen oder die Eltern, dann würde ich sagen, bis zum Maximum 3. Lebensjahr. Maximum bis zum 3. Lebensjahr.
Weil danach kann das Kind sich das sozusagen merken.
Richtig, der merkt es dann. Also die Kinder, das heilt allgemein schnell bei den Kindern. Da würde ich mir auch keine Sorgen machen. Das heilt wahnsinnig schnell. Mhm. Ab einem Erwachsenenalter, also Jugendlichen 14, 12, 13, 14, da merken die das halt schon extrem. Mhm. Unter 10 verheilt es noch relativ gut unter 3 mega schnell.
Ja, kommen wir sowieso zu unserem ultimativen Preisfragen-Team. Also, du hast es ja jetzt eigentlich schon gesagt, du sagst, Beschneidung ist so für mich oder für meine Kinder so das Bessere. Was sind denn so die Gründe sozusagen, also was wären jetzt erstmal Gründe, vielleicht eine Vorhaut zu behalten? Also was spricht vielleicht medizinisch dafür zu sagen, nicht zu beschneiden?
Ja gut, jeder wird ja mit einer Vorhaut geboren. Es sollte einfach zum Schutz dienen in der Eichel. Und die schützt halt die Eichel und das war's dann.
Vorteile, nicht beschnitten zu sein, das ist jetzt eine Frage, die jetzt schwierig zu beantworten ist. Also wenn man jetzt keine medizinische Indikation zu einer Beschneidung hat, gibt es da keine Nachteile oder Vorteile in dem Sinne. Ich sehe die Vorteile eher, sage ich mal, dass man keinen chirurgischen Eingriff durchführt, der auch bestimmte Risiken mit sich bringt. Das wäre jetzt aus meiner Sicht.
Sprich, wenn die Vorhaut unbeschadet ist, dann bietet sie die natürlichen Vorteile, dass sie die Eichel, die darunter liegt, schützt. Die Eichel ist ihrerseits ein sehr sensibles Organ. Und durch die Vorhaut und auch die Eichel kommt es dazu, dass die Sensibilität und dadurch die Lust beim Geschlechtsverkehr, beim ganz normalen natürlichen Geschlechtsverkehr, gesteigert werden können. Zudem bietet als zweites die Vorhaut, im Prinzip sind es zwei Vorteile. Das eine ist, dass es durch die Sensibilität zu einer gesteigerten Erektionsfähigkeit kommen kann, dass es ein Lustorgan ist, eine erogene Zone ist, sowohl die Eichel, die darunter noch im geschützten Zustand sehr empfindlich ist, als auch die Vorhaut an sich. Der Vorteil ist also, wenn man damit spielen möchte und daraus Lust gewinnen kann, ist es ein Teil eines erogenen Organs, kann aber auch auf der anderen Seite nach hinten losgehen, sodass zu viel Erektionsfähigkeit, zu viel Erigierbarkeit da ist.
Der Nachteil daran ist, im Alter ist meistens so, kommen die Leute, weil die Vorhaut sich einfach verengt. Und die müssen sich dann früher oder später tatsächlich damit schneiden lassen, ob die wollen oder nicht. Dann läuft man eben noch Gefahr, dass man sich nicht richtig sauber machen kann, dass man Pilze bekommt, so eine Pilzballonitis eben. Es gibt tatsächlich auch aus mangelnder Hygiene, dass sie dann auch irgendwann mal eine bösartige Form bekommen unter der Vorhaut, weil die sich eben nicht regelmäßig gewaschen haben.
Von einem Pilz oder dem Krebs oder?
Ja, von der. Man muss natürlich auch dazu neigen, ja, dass man einfach diese Gene schon in sich hat. Aber wenn man sich nicht regelmäßig wäscht und diese Pilzballonitis nicht in den Griff bekommt, dann kann sich das auch irgendwann mal bösartig entwickeln.
Wenn einem Jugendlichen erzählt wird, sein Penis sei jetzt besser als der von anderen, dann hört er das natürlich gerne. Dabei habe ich mich immer sauber gewaschen und wäre nie auf die Idee gekommen, das nicht zu tun, nur weil ich keine Vorhaut habe. Männern mit Vorhaut dagegen pauschal Unsauberkeit zu unterstellen, dürfte ein Abwehrmechanismus derjenigen sein, die sich ihren Zustand schönreden. Weil das, was mit ihnen passiert ist, gut sein muss. Was mir an der ganzen Debatte fehlt, ist das Verständnis dafür, dass es hier um Kinder geht. Um Kinder, die schutzbedürftig sind und eben nicht die Projektionsfläche der Wünsche und Vorstellungen von Erwachsenen. Wenn diese Kinder mal volljährig sind und selbst davon überzeugt, dass eine Beschneidung eine so wahnsinnig tolle Idee sei, dann stehen ihnen ja alle Wege offen und das ist dann auch gut so. Aber nicht gut ist, ihnen diese Entscheidung und damit einen der sensibelsten Körperteile zu nehmen. Das kann nicht richtig sein.
Vorteil der Beschneidung. Es ist in Studien nachgewiesen worden, zum Beispiel es gibt eine israelische Studie, die nachweist, dass Kinder bzw. Männer, die beschnitten sind, seltener an Peniskarzinomen erkranken. Und das sehe ich als den wesentlichen Vorteil der Beschneidung.
Für mich persönlich, ich finde einfach eine Beschneidung besser. Es muss keine Vollbeschneidung sein. Es geht eine Teilbeschneidung, weil früher, wie gesagt, unser ältester Patient war 83.
Also von deinen Erfahrungen, von den Leuten, die in deine Praxis kommen, die meisten, die Penisbeschwerden haben, haben eine Vorhaut. Also die meisten Krankheiten kommen von Leuten, die eine Vorhaut haben.
Also die meisten, die tatsächlich kommen, die eine Pilzballonitis haben, die haben tatsächlich meistens eine Vorhaut.
Das heißt, wir können im Grunde genommen festhalten, von Natur aus ist eigentlich egal, aber die Risiken bei einer Vorhaut sind einfach größer. besser als bei keiner Vorhaut.
Ganz genau, ganz genau.
Habt ihr dann, viele Leute haben so geschrieben von so einer Art Krebs, wie hieß der? Was ist hygienischer, da würdest du sagen, ohne Vorhaut?
Ohne Vorhaut, viel hygienischer, ja, definitiv.
Weil sich da nicht so viel bilden kann und so.
Richtig, weil da sich einfach nicht dieser, wer geht denn schon gerne zum Arzt? Und die Männer, die gehen ja sowieso nicht gerne zum Arzt. Die Frauen, das sind ja dann doch meistens die Frauen, die dann anrufen, ich brauche mal einen Termin für meinen Mann, der traut sich nicht, der will nicht. Und dann kommen die hierher und dann ist dann eigentlich doch eine Katastrophe, so mehr oder weniger. Ja, und deswegen finde ich einfach, man sollte sich wirklich aus hygienischen Gründen beschneiden lassen.
Guten Morgen, also ich melde mich auch mal zu Wort. Ich bin eine Mama von einem mittlerweile 14-jährigen Jungen und bin als Muslima aufgewachsen und auch der Papa meines Kindes ist Moslem und mir wurde von seitens der Familie nahegelegt, das ziemlich bald nach der Geburt zu vollziehen, weil es in unserer Religion auch etwas sehr Wichtiges ist. Und ich dachte aber immer, aus meiner Perspektive, es ist ein Teil meines Körpers, würde ich wollen, dass sich jemand einfach diesen Teil wegnimmt, ohne mich überhaupt zu fragen. Und für mich war das immer sehr schwierig irgendwie, weil Beschneidung häufig ungefragt passiert und somit für mich auch so ein Eingriff in die Persönlichkeit ist. Und deswegen wollte ich das damals nicht machen und habe mich wirklich jahrelang geweigert und gekämpft und habe mir Diskussionen und Streitereien auch angehört und habe immer gesagt, ich lasse mein Kind selber entscheiden. Und als wir dann regelmäßig natürlich auch beim Kinderarzt waren, haben wir das auch immer überprüfen lassen und die meisten Ärzte oder die meisten Reaktionen waren dann, ja, das, die Vorhaut verengt sich sowieso bei den meisten und man kommt da meistens eh nicht drum herum. Jedoch hat sich bei meinem Sohn eigentlich nie negativ entwickelt. Im Gegenteil, wir haben halt immer geschaut und das war sehr wichtig, dass ich da auch immer regelmäßig überprüfe, ob es da auch sauber wird. Das wiederum war auch schwierig, weil irgendwann wird das Kind halt auch älter und findet es nicht mehr so witzig, wenn da Mama reinschaut in die Dusche und habe da wirklich versucht, ihn da eigenständig werden zu lassen und irgendwann wurde er 7, 8 Jahre alt und hat natürlich auch immer mehr über unsere Kultur und Religion erfahren und hat gesagt, du Mama, wie sieht's eigentlich aus? Wurde ich denn beschnitten? Und dann habe ich gesagt, nee, damit wollte ich einfach warten, bis du alt genug bist, um die Entscheidung selber zu treffen. Und dann meinte er zu mir, du, ich würde das ganz gerne machen. Und dann habe ich ihm halt auch die Sachen erklärt und dass sich das auch verändert für ihn und dass es dann auch natürlich wehtun kann. Und für ihn war das ganz in Ordnung und er hat es auch gerne gemacht. Es gab auch keine wirkliche Zeremonie oder so, wie es vielleicht üblich wäre in unserer Kultur. Jetzt könnten manche sagen, ach, das ist fragwürdig. Kann man denn überhaupt mit 8 Jahren etwas selber bestimmen? Ich denke, er war sich darüber im Klaren, ich glaube. Und bisher hat er jetzt nie gesagt, oh, ich bereue das oder ich finde es voll doof, dass ich das gemacht habe. Und für mich war das insofern auch in Ordnung, weil ich meinen Sohn partizipieren habe lassen und als Mutter wäre es mir egal gewesen, und ob er dann beschnitten wäre oder nicht. Ich hätte ihn mit beidem akzeptiert, das ist ja auch sein Körper. Da darf er gerne selber entscheiden, wie er es möchte.
Grundsätzlich vielleicht, was sind so Tipps für junge Menschen, die einen Penis haben, Männer, Jungs und andere Personen? Worauf sollte man achten? Wie oft sollte man seine Hoden abfühlen? Was sollte man immer gucken? Hey, schwillt es an? Also was sind so Tipps, um immer zu checken, hey, dass mit meiner Gesundheit alles in Ordnung ist und dass da ja nichts schief läuft?
Also ich finde auch bei den jungen Kerlen erst recht am Hoden. Meistens merkt man ja die Veränderungen, wenn plötzlich ein Hoden dicker ist, plötzlich eine Verhärtung da ist. Auf jeden Fall sofort zum Arzt gehen. Auch wenn es harmlos sein könnte, es könnte aber auch was Böses dahinter stecken, weil tatsächlich ein Hodenkrebs auch in den jungen Jahren vorkommt, ab 20, sogar auch schon früher. Haben wir auch schon oft Fälle gehabt, dass wirklich viele 20, 24-Jährige gekommen sind und plötzlich dann einen bösartigen Hodentumor hatten. Deswegen nehmen wir jeden Hodenschmerzpatienten sofort dran, weil es einfach gefährlich sein kann. Man sollte sich regelmäßig abtasten. Man muss jetzt nicht jeden Tag an seinen Hoden spielen, das natürlich nicht, aber wenn man das so einmal im Monat macht, ist total in Ordnung.
Kann ein Hoden so verschwinden? Also kann der so wegrutschen? Ich habe das mal gehört und es klingt irgendwie seltsam.
Ja, richtig. Passiert vielen auch beim Geschlechtsverkehr, dass sie dann plötzlich sagen, mein Hoden war weg. Wie, der Hoden war weg? Ja, mein Hoden ist plötzlich weg. Ich habe nur noch einen. Und der ist dann tatsächlich an einem Ring, wo, wenn mir ein Baby, ein männliches Kind, sage ich jetzt mal, entwickelt wird, dann kommen ja die Hoden werden ja entwickelt und fallen dann irgendwann mal in den Hodensack rein. Und durch diese Ringe, das kann sein, dass der eine Ring eben, dieser Leistenring oder dieser ja, Leistenringkanal, sage ich jetzt mal, einfach noch ein bisschen vergrößert ist. Und ist der,
sind diese Ringe so wie Eier, die du in so einen Eierbecher reinmachst?
Das ist eine Öffnung. Das ist eine Öffnung zwischen den Leistengegend, da wo die ja die Hoden dann in den, die Hoden in den Hodensack reinfallen. Ah, und das ist hier diese Öffnung eben von innen, genau. Und die kann dann einfach noch ein bisschen vergrößert sein oder ist einfach ein bisschen groß und schwupps, ist auf einmal plötzlich ein Hoden weg. Und wenn es tatsächlich von alleine nicht zurückgeht, muss man das operativ machen. Muss man den Hoden wieder runtersetzen, fixieren, genau, im Hodensack fixieren, damit es eben nicht. Oder man macht einen leichteren kleiner.
Muss der, ist das nur ästhetisch oder muss der Hoden da im Hodensack drin sein?
Genau, deswegen sind ja die Hoden am Hodensack, weil die nicht die Körpertemperatur haben dürfen, weil sonst zeugt man keine Kinder mehr. Deswegen sind die Hoden am Hodensack. Wir haben ungefähr 18 Grad, sowas, Außentemperatur.
Ach, die Hoden sind immer kälter als der Rest vom Körper. Richtig, sozusagen. Und mit Absicht.
Unsere normale Körpertemperatur 36 Grad, genau. Und das dürfen die Hoden eben nicht haben, weil auch wenn Kinder jetzt einen Hodenhochstand haben, was mein Kind auch hatte, der hatte tatsächlich auch einen Hodenhochstand, der wurde dann mit einem Jahr operiert. Er hatte einen Hodenhochstand, weil er auch einen Leistenbruch hatte. Und das wurde aber erst festgestellt, nachdem der Hoden runtergesetzt worden ist, am Hodensack fixiert worden ist.
Du als eine Person, die jetzt in der urologischen Praxis arbeitet, aber trotzdem Deutsche mit palästinensischen Wurzeln, so für Leute jetzt aus unserer Community, von unseren Kulturen, was sind so deine ultimativen Empfehlungen, wenn es jetzt um Thema Beschneidung und Hygiene geht? Worauf sollte man achten? Was sollte man eher nicht machen von deiner Erfahrung? Du kennst ja Leute, die das einfach so beim Nebenan gemacht haben. Du hast es selber gemacht. So. Wie, was ist so, was sollten Leute mitnehmen, die selber jetzt von unserer Kultur kommen, wo du sagst, das ist mein Hinweis?
Also ich persönlich würde es niemals im Ausland machen lassen, eine Beschneidung. Wirklich, wir haben hier in Deutschland eine super medizinische Versorgung. Es ist zwar natürlich alles aufwendiger und schmerzhafter.
Manchmal
kostet es auch mehr Geld, aber das ist jeder Cent wert, wirklich. Also ich würde das niemals im Ausland machen lassen, weil ich habe beide Erfahrungen. Ich mache das hier selber seit 20 Jahren und ich habe das aber auch bei der eigenen Familie gesehen, wie das eben ist mit der Beschneidung. Never ever. Ich würde es nie irgendjemandem raten, woanders machen zu lassen.
Man kann ja auch nicht, selbst wenn er es so gut macht, kannst du keine Nachfolgetermine, du müsstest dir immer wieder runterfliegen. So.
Und dann warten, bis er in dein Dorf kommt.
Ja, es kann immer Komplikationen geben oder sowas, ja.
Ich würde auch raten, einfach Vorhaut regelmäßig, wenn man eine Vorhaut hat und darauf besteht, dass man weiterhin eine Vorhaut haben möchte, regelmäßig bitte runterziehen, wirklich täglich die Vorhaut runterziehen, sauber machen. Ich rate jedem, weil früher oder später das dann tatsächlich kommt, dass man sich beschneiden lassen muss, sich doch vorher vielleicht mal überlegen, okay, wie ist denn jetzt meine Vorhaut? Schaut euch doch mal alle an. Ihr könntet es ja selber entscheiden, kriege ich die Vorhaut komplett runter? Habe ich ein bisschen Schmerzen? Ist sie doch ein bisschen verengt? Wenn die doch ein bisschen verengt sein sollte, dann geht es einfach mal zum Urologen, lasst es euch anschauen. Sexuelle übertragbare Krankheiten, bitte, bitte Leute, einfach immer einen Gummi drüber ziehen. Das ist das A und O.
Ja, also spätestens jetzt solltet ihr die Hand in der Hose haben und mal, oder auf dem Weg ins Klo zu die Toilette sein, abtasten, mal die Vorhaut Termin versuchen machen, runterzuziehen, Termine definitiv machen, so Urologen oder so beim Urologen. Iman, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein allumfassender Einblick in die Welt von Penissen und Vorhaut und Krankheiten. Aber ja, also so viele wichtige Tipps mit tastet regelmäßig ab. Ich persönlich kann jetzt mal für mich sprechen, aber ich glaube, ich spreche für viele Männer auch. Man ist so entfernt von diesen ganzen Themen. Du denkst so, ja, ich habe halt einen Penis, hier aufs Klo, ich habe Sex damit, aber ich habe ansonsten nichts damit zu tun. Aber da ist so, so viel mehr dabei. Ich hoffe, das haben wir jetzt auch in der Folge jetzt mal für euch alles einmal abgehabt. So.
Du weißt ja auch nicht, wenn du jetzt kein Kondom benutzt, welche Körperflüssigkeiten sind bei der anderen Person, was kann sich in die Poren eindringen und so. Und da sollte man wirklich, wirklich aufpassen.
Das ist ja auch tatsächlich mit den Chlamydien und Ureaplasmen. Viele kapieren das ja gar nicht. Das kann sein, dass sie das schon haben, aber die haben keine Symptome und die laufen dann jahrelang damit rum.
Und stecken andere damit an.
Richtig. Und deswegen wirklich, wenn man schon regelmäßig verschiedene Partner hat und auch mal nicht verhütet hat, danach bitte zum Urologen gehen, sich einmal untersuchen lassen, ausschließen zu lassen. Hat man, bei den Frauen ist es meistens so, Blasenentzündung, ja oder nein, auch bitte zum Urologen gehen oder zum Frauenarzt gehen. Abstriche machen lassen auf sexuell übertragbare Krankheiten.
Alle Fragen sind beantwortet.
Also unsere Penis-Community sollte jetzt zumindest happy sein. So, mir fällt auch nichts mehr ein. Ich hoffe, ihr habt keine Fragen mehr, aber wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie uns gerne. Wir versuchen sie euch natürlich zu beantworten, so gut es eben ging. Da haben wir eigentlich nichts mehr groß zu Penissen zu sagen. Wir haben jetzt wirklich wahrscheinlich eine Stunde über Penisse geredet. Habe ich so auch noch nicht gemacht.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund da draußen, geht zur Vorsorge. Möchtest du deine eigene Praxis empfehlen, falls jemand aus München zu euch kommen möchte?
Klar. Also wir arbeiten am Josefsplatz, Max Vorstadt in München, Dr. Pretorius, Dr. Melan. Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr uns gerne anrufen. Im Internet findet ihr uns. Könnt ihr gerne vorbeischauen.
Ja, 4 oder 6%. 6% unserer Hörer, Hörerinnen sind ja aus München. Das heißt, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der noch nicht wirklich bei einer Behandlung war und jetzt hier sympathischen Input bekommen hat. Deswegen, you know, wenn ihr Witze hören wollt über die kanakische Welle, so Insider-Jokes machen wollt, während euch die Vorhaut abgenommen wird, this is your chance to go.
Shukran Jazilan. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Erstmal sacken lassen. Ja, du kriegst die letzten Worte. Was?
Also nein, klar. Ich danke euch. Also das war super lustig mit euch, wirklich. Und ich bin ja auch froh, dass wir über dieses Thema mal gesprochen haben, weil es einfach viel zu selten darüber gesprochen wird, was eigentlich ganz wichtig ist. Erst recht für die jungen Leute, auch für die älteren Leute natürlich. Mit der Vorsorge, also Männer ab 45 einmal im Jahr zur Vorsorge gehen. Ja, vielen Dank.
Ich gehe jetzt meinen Hoden abtasten.